Trondheim wird belagert. Und vier Pornomacker aus der Provinz haben nichts Besseres zu tun, als über Brettspiele zu labern. Das finden wir gut. Deswegen wird diese Folge Meeple-Porn präsentiert von Spieleoffensive.de, Deutschlands größtem Onlineshop für Brettspiele.
Ja, das ist der Brettspiel-Podcast, mit dem wir mal Probleme haben. Wenn Sie sich den vielleicht mal anhören könnten.
Ja, gern, aber warum liegt hier überhaupt eine Baggerschaufel rum?
Warum hast du einen Mops auf dem Schoß?
Und dann blas mir doch einen.
Who's in the house? Who's in the house? Meeple Porn is in the house.
Hallo Leute, vielen Dank fürs Einschalten, da sind wir zurück und es ist wieder Donnerstag und ihr hört, Chris ist auch dabei, Phil ist auch wieder dabei. Ja, wir haben uns quasi wieder hier versammelt, wir arrangieren uns so ein kleines bisschen damit für den Fall, dass Seljuk nicht wiederkommt und Phil dann entsprechend hier reinspringt sozusagen und den Part von Seljuk übersetzen muss. Einen wunderschönen guten Abend zusammen, Leute.
Guten Abend.
Jo, servus.
Der Phil kriegt gleich so die Eier gepinselt ein bisschen, dann wird dann quasi durch die Kommentare, dass er sich dann quasi eh schon so versucht, hier rein zu sneaken. Aber da müssen wir halt nochmal mit Seljuk in so ein Sechs-Augen-Gespräch gehen und müssen mal gucken, wie viel Kohle der Phil sich hier einkaufen darf.
Also unser letztes Update ist ja auch immer noch, dass Seljuk im Guantanamo halt eben auf Alcatraz quasi eingesperrt ist, mit dieser Puppe zusammen. Weißt du, ihr müsst euch vorstellen, er hat so ein Bild bei Instagram gepostet, wie so eine Puppe einfach da unter so einer Decke quasi liegt und Seljuk ist dann da rein, die haben die Tür zugemacht und Seljuk lebt jetzt mit dieser Puppe in dieser Zelle. So. Keiner hat den Schlüssel und jeden Tag kommen einfach 30.000 Leute vorbei und glotzen bei ihm in diese Zelle rein, wo Seljuk mit dieser Puppe zusammen quasi lebt.
Aber Seljuk hat mir tatsächlich davon geschrieben.
Seljuk hat dir geschrieben, mir hat er gar nicht geschrieben. Oh. Was ist das für ein Freund, Digga?
Er hat geschrieben, gib mal deine Adresse, Digga.
Oh, war?
Ich glaube, er hat meinen nicht ganz so ernst gemeinten Wunsch, der aber doch ein bisschen ernst gemeint war, hat er wahrscheinlich wirklich ernst genommen.
Was hast du nochmal gewünscht? Was
ich hat gesagt, er soll mir von WrestleMania ein CM Punk T-Shirt mitbringen. Und, Digga, wahrscheinlich hat er das wirklich gemacht und ich will gar nicht, wahrscheinlich kostet so ein Shirt, Alter, bei WrestleMania einfach für $60 oder so. Aber ja, Seljuk hat genug Kohle, kann er sich ruhig mal gönnen.
Also ja, aber jetzt bist du natürlich vollkommen hyped, dass das Shirt auch kommt und in Wirklichkeit kommt dann irgendwie was anderes.
Pisse, Alter, irgendein Holzmiepel von Dice Tower Cruise oder so.
Wie ist denn deine Adresse, falls die Leute mal was zu dir schicken wollen, Chris?
Also wenn du mich jetzt so provozierst, dann leak ich jetzt deine Adresse hier.
Meine steht im Impressum.
Ja, dann meine Adresse, die ist, weiß ich selber gar nicht. Ja, wie ging's euch die Woche, Leute? Wie ging's euch?
Boah, gut eigentlich. Letzten zwei Tage richtiges Scheißwetter gewesen. Auch vorher ein bisschen was im Garten mal irgendwie endlich mal ein bisschen zustande gebracht. Den angezogenen Salat alles eingepflanzt und Garten irgendwie ein bisschen gemacht und irgendwie ganz geil Frühlingswetter irgendwie draußen ein bisschen was genossen. Aber letzten zwei Tage ist wieder übelster Absturz.
Und bei dir, Phil?
Ja, was soll ich sagen? Hey, mir geht's aktuell so gut wie schon lange nicht mehr. Ihr wisst es, ich hatte ja letztes Jahr noch so Troubles mit Job und habe jetzt seit 3 Wochen einen neuen Job und der ist mega cool. Das ist das erste Mal seit langem, dass ich so aufstehe und mir denke, hey, voll geil, ich gehe jetzt wieder in die Arbeit, kann das machen, was mir taugt und was ganz cool ist.
Hatte ich jetzt hat nichts mit der Prostata-Massage zu tun, wie du mir gestern erzählt hast?
Doch, doch. Das ist, okay. Ist genau das. Okay. Aber okay. Wochenende war geil. Osterwochenende war mega chillig. Ich war eigentlich nur biken, Chris. und bei der Mama waren wir am Berg. Nee, war geil. Ein bisschen was gezockt. Aktuell geht's mir blendend. Ist geil, mal das sagen zu können, so mit voller Überzeugung.
Gezockt habe ich auf jeden Fall auch.
Wenigstens einen von uns dreien geht's, wenigstens zwei von uns dreien geht's gut. Bei mir geht gerade so, aber ich war auf jeden Fall die Woche zweimal im Kino sogar tatsächlich. Ich habe einmal, war ich in dem Blood and Sinners, habt ihr den Trailer gesehen?
Blood and Sinners? Nee, was ist das?
Oh, da geht's halt
Wo siehst du den Kino-Trailer? Wo wird dir sowas vorgeschlagen?
YouTube suchst du da YouTube, aber es spielt in Amerika, glaube ich, in den 20ern, 30ern, irgendwie sowas. Und Und da geht es halt um die halt, ja, die schwarzen Community und die Musik, ich glaube, was Blues oder sowas war, genau, und halt so die Ursprünge. Und dann wollen da so zwei, so Zwillingsbrüder, wollen dann so eine eigene, wie sagt man, in Bio Bayou, so sieht es da ländlich aus. Und dann wollen die da quasi so eine Kneipe, aka Glücksspielladen aufmachen, wollen eine Nacht so richtig geisteskrank Gas geben. Ja, und dann wird daraus halt voll der Vampirfilm, Alter. Das war irgendwie, der war super insane. So, also man hat einen Trailer, konnte man das schon ein bisschen sehen, aber ja, auf jeden Fall geil. Und dann war
mit
ich
wem, einen Tag... Mit wem warst du im Kino?
Ja, bitte? Das geht niemandem etwas an. Und einen Tag danach war ich dann nochmal im Kino und dann war ich in Warfare. Das ist einfach so ein Kriegsfilm, ich glaube Afghanistan-Krieg war das, und dann geht es einfach um so eine wahre...
Mit der gleichen Person oder mit jemand anders? Oder?
Mit einer anderen Person und oder andere Personen. Auf jeden Fall, bei Warfare geht es einfach um so ein Einsatzteam in Afghanistan, die da quasi irgendwie in so einem Haus waren, um so Taliban zu beschatten. Und dann kriegen die Taliban Wind von denen und dann eine Stunde geisteskrank von allen Seiten Taliban versuchen, die Amis da aus dem Loch rauszuräuchern. Digga, das war der unangenehmste Film, den ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Die ganze Zeit durchgehend, Alter, so Schreie von diesem Verletzten, der die ganze Zeit nur am Bluten ist und die ganze Zeit nur schreit. Du hörst, Alter, die ganze Zeit Granateneinschläge, Maschinengewehr und die ganze Zeit schreit einer, dem gefühlt die Beine abgesägt wurden, durchgehend. Das, Digga, ich saß da die ganze Zeit, ich war einfach nur komplett traumatisiert von diesem Film. Also der war wirklich sehr insane. Erzählt gar keine Story.
Also insane von, ist es nach wahrer Begebenheit.
Ja, quasi ja, ja, so ja genau. Hey, aber okay. Es war einfach 90 Minuten unangenehmes Gefühl. Alter, 90 Minuten bedrückend, Schreie, Beschiss, die ganze Zeit. Du fühlst dich wie, als ob du selber in dem Haus da hängst. Das ist halt komplett insane, der Film. Aber ja, das war bei mir sonst, die Woche ging, glaube ich, gar nicht so viel aus. Ich habe jetzt was vergessen. Zocktechnisch ging leider mal wieder gar nichts, außer, ich überlege gerade, Playsee, ich habe ein richtig geiles Game angefangen, auf die Playsee zu zocken, was, glaube ich, unsere Community interessieren könnte. Vielleicht euch auch oder dich, Stefan, aber generell vielleicht viele von unseren Hörern. Der einzige Manko, das Spiel gibt es derzeit nur auf Englisch, aber das Spiel heißt Blueprints. Hast du davon was gehört, Stefan?
Nein.
Phil, du auch nicht, oder?
Nö, ich habe gar nicht mal eine Playstation. Ich habe eine Playstation okay, 1.
Es gibt auch auf Chip, PC, Playstation, Xbox, alles. Die Prämisse,
ich habe eine PlayStation 1.
Die Prämisse ist irgendwie, pass auf, ihr kriegt einen Brief von eurem Opa oder von eurem Urgroßvater, der sagt, ey, pass auf, hier in meinem Anwesen, da ist ein versteckter Raum, bla bla bla, irgendwas mit Geheimnissen, ich erbe dir das, du musst das aber in so und so vielen Tagen finden, quasi sozusagen. Und dann reist ihr zusammen Anwesen. Spiele, also sagen wir mal so, grundlegend ist es ein Rätselgame, aber auch irgendwie so einen Stefan, wie heißt das Game, wo du immer wieder stirbst und wieder neu und dann...
Also Roguelike, wenn du kaputt bist, dann bist du ganz am Anfang.
Genau. Ja. Und ihr startet immer in diesem Haus, in einem Foyer, und immer wenn ihr eine Tür aufmacht, dann kriegt ihr eine Auswahl von drei Räumen, ihr kriegt drei Räume und dann könnt ihr einen von diesen Räumen nehmen. Und die Räume, die haben immer so, ein Raum geht geradeaus, ein Raum hat vier Ausgänge, ein Raum hat nur zwei Ausgänge und geht nach links, geht nach rechts. Euer Ziel ist es quasi, also bis ans Ende des Hauses zu kommen und irgendwie euch einen Weg durch die Räume zu bilden. Aber ihr kriegt immer mehr Story-Schnipsel. In jedem der Räume gibt es irgendwelche Rätsel, die ihr irgendwie lösen müsst. Ihr müsst euch Notizen machen. Und also es ist halt super insane, super interessant. Ihr macht irgendwie immer Progress. Ihr habt immer nur so und so viele Schritte zur Verfügung. Mit Nahrung könnt ihr dann quasi, also mit Nahrung könnt ihr euch dann wieder auffüllen und ihr versucht euch halt wirklich durch diese Räume zu grinden und irgendwie so ein bisschen das Mysterium zu lüften. Und am Anfang dachte ich mir so, boah, weiß ich nicht, aber irgendwie dann machst du Run und noch einen Run und noch einen Run und kriegst dann irgendwie immer mehr Räume dazu und ach, du musst dann aber auch Schlüssel finden, weil, keine Ahnung, manche Türen sind abgeschlossen, du musst aber auch Diamanten finden, weil umso komplexer hinter die Räume sind, dann musst du die Räume wieder mit Diamanten bezahlen. Das hat irgendwie super so Boardgame-Flair. Und ich glaube, das wäre auch prädestiniert dafür, irgendwann mal eine richtig geile analoge Umsetzung zu machen. Aber ich sag mal, so ein bisschen so Time-Story-mäßige Vibes hat so, du musst dir so Sachen merken und schaffst dann immer weiter. Aber also, ja.
Also auf jeden Fall auf der PlayStation, im Steam-Shop gibt's das nicht, ne?
Doch, es ist auch auf PC. Also es soll, oder? Also
ich glaub, Blueprints soll das heißen.
Na, Blueprints. Blueprints.
Also Prinz wie Prinz.
Prinz? Oder was? Genau, Prinz wie Prinz. Und also wie gesagt, das hat von mir auf jeden Fall so Boardgamey-Vibes gegeben. Und
direkt ein 30er, Alter, kostet das Moped halt.
Ja, aber ist halt, ne, also ich habe das super viele Streamer haben das jetzt gezockt und habe ich mir gedacht, ja komm, ich guck's mir mal an. Aber irgendwie, ich habe mir dann diese PSN Deluxe-Mitgliedschaft da gemacht, dann ist es da quasi wie im Game Pass drin und dann dachte ich mir, komm, da kostet 13 Euro, bevor ich mir das jetzt kaufe. Aber war
auf jeden Fall. Svenja hat auch diesen Game Pass auf der PlayStation, dann kann ich mir das auch nochmal.
Ja, es ist halt leider auf Englisch, aber es hält sich in Grenzen somit. Aber es ist halt trotzdem irgendwie sowas noch nie da gewesen. Also ich kann es auf jeden Fall allen Leuten empfehlen, da mal rein zu.
Also Puzzle 3, sagst du. Puzzles
3, genau.
Puzzles 3.
Ja, ansonsten, ey, wenn ihr wollt, kann ich mal direkt in die Kommentare reinstarten und dann haben wir das schon mal von der Backe oder was sagt ihr?
Kinder? Ja, komm, erstmal den Rotz weggeputzt hier erstmal.
Erstmal den Rotz weggeputzt. Okay, dann machen wir so. Warte mal, wir müssen jetzt erstmal da senken. Ich habe jetzt gerade schon gedacht, Brudi.
Kommentare. Bester Brettspiel-Podcast aller Zeiten.
Alter Digga, geisteskrank.
Sind mal viel zu wenig Pimmelwitze.
Oh mein Gott, Chris ist so cute.
Kommentare.
Okay, Leute. Die Abstimmung hat auf jeden Fall ergeben, dass, glaube ich, 58% gesagt haben, die Kommentare sollen zu Beginn bleiben, aber dafür nur die besten. Muss aber sagen, Leute, okay, bereite ich für die nächste Folge vor. Aber heute war es halt leider so, dass ich jetzt gerade eine Punktlandung gemacht habe und es gerade nach Hause geschafft habe. Deswegen werden heute nochmal alle Kommentare vorgelesen, aber wir machen es mal schnell on the fly. Und wir beginnen mal mit der.
Sollen wir die Kommentare, wir bewerten die Kommentare jetzt mal. Phil und ich, wir bewerten jetzt die
Kommentare. Schulnote? Lies
die vor und wir machen, ja, Schulnotenmäßig, Phil, oder wollen wir eine Skala von 1 bis 10 machen? Schulnote.
Ja, oder kann man ja immer noch so ein bisschen. Was habt ihr in Deutschland für Schulnoten? Habt ihr
1
bis 10? Habt ihr voll anders. Und was ist das Beste?
1.
1. Und da gibt es 1 minus.
Okay, wir haben nämlich eine 1 bis 5.
Und was ist das Beste?
Und das Beste ist auch eine 1. Sehr gut.
Okay.
Gut,
okay, befriedigend. Machen wir nach österreichischem System 1 bis 5. Und wenn einer ganz besonders beschissen ist, dann müssen wir das deutsche System anwenden und eine 6.
Okay. Also warum auch immer hat Spotify for Creators 5 Kommentare schon veröffentlicht. Ich habe nichts angefasst. Dann nehmen wir direkt mal die. Letzte Folge 239. Liebesgrüße aus Innsbruck. Mega84 hat geschrieben, Alpenzock im Winter wäre echt nice. Bei den Kommentaren bin ich auch dafür, nur die besten vorzulesen.
Was Digga, sagst du? Also erstmal grundsätzlich.
Ja, wenn wir jeden Kommentar bewerten, Digga, dann ziehen wir die Scheiße jetzt noch.
Nee. Also grundsätzlich, Digga, Alter, musst du erst dreimal mit zum Alpenzock im Sommer kommen und vorher läuft das nicht halt eben mit dem Ding. Okay. Auf www.mpl.de.
Aber konstruktiv.
Könnt ihr euch für den Alpenzock anmelden, Leute. Okay. Entweder in den nächsten noch schnell auf letzte Sneaky-Basis reinjumpen oder direkt schon für den nächsten.
Also wir machen das so, bevor ihr jetzt jeden Kommentar bewertet, weil das dauert ewig, merkt euch einfach den besten und dann kriegt ihr den Preis des besten
Kommentars. Du sagst jetzt nicht, wie das hier funktioniert, Digga. Ich mach das so, wie ich will. Der Kommentar war eine gute 4.
Okay, so. Phil, gute 4, oder?
Ich sag, war schon 3, war doch konstruktiv. Okay. Der hat ja darauf geantwortet, was wir wissen wollten.
Okay, dann
gehe ich. MSHATSKI Chatki Enchatik, weiß ich nicht, hat geschrieben, der Username gehört meiner Frau. Ihr erwähnt so oft, dass ihr vegan lebt. Stimmt das oder ernährt ihr euch nur vegan? Komplett vegan zu leben ist übelst schwer. Wer schafft das, bekommt dicken Respekt von mir. Gruß Löw, Bruder, es ist 0% schwer. Wenn du nicht so einen schwachen Willen hast, Alter, wie der Phil, dann ist das einfach mit Fingerschnipsen jeden Tag erledigt. Man kann sich jeden Tag in einem fucking Supermarkt gegen Tierleid entscheiden. Das ist die einfachste Entscheidung meines Lebens gewesen, Leute.
Ja, so, aber zum Beispiel, es gibt trotzdem ja Schwierigkeiten, zum Beispiel Zahnpasta. Weil Zahnpasta ist dann manchmal nicht klar darauf deklariert, ob die vegan ist oder ob die nicht quasi vegan ist. Da muss man schon so ein bisschen suchen. Es kann durchaus sein, dass du dann mit Knochenmehl als Veganer, dir, wenn du nicht voll informiert bist, dir dann da deine Zähne halt eben beispielsweise.
Du kannst doch einfach in den scheiß DM gehen und dir eine kaufen, wo vegan draufsteht.
Ja, Digga, keine Ahnung, aber zum Beispiel, ich lebe auch nicht 100% vegan, weil ich halt die Eier von meinen Hühnern halt eben da draußen esse beispielsweise. Ja. Dann habe ich übelste Ledergarnitur in meinem Benzer drin, würde ich mir heute auch nicht mehr halt eben holen, aber den habe ich damals.
Ich habe auch noch Lederschuhe, die ich mir vor 8 Jahren gekauft habe.
Ja, weißt du, was ich meine halt eben so. Aber wenn du ganz komplett straight wärst, dann dürftest du die Sachen ja auch jetzt irgendwie nicht
mehr. Ja, es geht ja auch immer nur darum, um so vegan wie möglich. Ne? Wenn zum Beispiel dein Hund kein veganes Futter verträgt, dann musst du ja auch für den Fleisch kaufen und solche Sachen. Es geht ja immer so as vegan as it goes halt.
Genau.
Aber wir lassen jetzt keinen Kommentar
von Phil immer dazu,
weil Phil ist ein Verräter.
Nee, man kann immer denken, oder zwischen vegan leben und vegan konsumieren. Oder ist ja auch nochmal zwei unterschiedliche Dinge. Ja. Weil Stefan konsumiert vegan, aber isst auch Eier. Also lebt nicht vegan, aber konsumiert vegan.
Ja, aber Stefan zählt aber einigermaßen, weil, ey, guck mal, mit Stefan habe ich mir schon öfter mal Gedanken drüber gemacht, so, weißt du, weil ich muss sagen, Ja, pass auf eine Art, finde ich, es geht nicht fit, dass du quasi Eier isst und dann sagst, du bist vegan. Aber der Unterschied bei Stefan ist, Stefan hat nicht wie viele andere Menschen, die sich Hühner halten, die Hühner wirklich da, um deren Eier zu bekommen, sondern Stefan ist eher wie so ein Gnadenhof. Er hat diese Viecher gerettet, so. Und im Zuge dessen könnte man sagen, klar, er kann die auch die lassen, weil, was weiß ich, die Hühner erfressen uns ihre Eier selber und die brauchen die Mineralien selber und. Aber der Stefan hält die Tiere nicht, um sie auszubeuten, sondern er hat sie gerettet.
Und die kosten auch Kohle übrigens. Die sind nicht da so und geben immer nur Eier, einfach so, wenn man die geholt hat, Digga. Da kostet immer ein Sack Futter, Digga. Kostet hier so Bio-Körner-Futter für Hühner und so. Kosten 20 oder 25 Euro teilweise, so ein verfickter Sack.
Das war ja auch kein Dienst, aber halt.
Von einem Monat, Alter.
Vegan sein hat halt mehrere Ebenen, oder?
Ja. Löw, aber du bist auf einem guten Weg, du machst das schon, Digga. Wir würden uns freuen, wenn du nur einmal die Woche Fleisch isst, vorübergehend bis zur nächsten Folge und dann ab dann auch komplett vegan versuchst zu konsumieren und zu leben.
Leute, ich habe es eh schon gesagt, vegan ist die einzig sinnvolle Ernährungsweise, die es in allen Belangen gibt. Es ist ja nur, also ich glaube, das weiß auch jeder, da gibt es ja keine Ausreden. Und wenn, dann sind es halt meistens irgendwelche an den Haaren herbeigezogene Fakten. Oder halt, wie es bei mir ist, so, dass ich mich die letzten Jahre nicht stark genug dafür gefühlt habe, jetzt dann wieder diesen Schritt zu gehen. War ja lang genug vegan.
Das machen wir jetzt hier nicht auf, Chris. Mach schnell weiter.
Ich habe mir platzt der Kopf gerade. Ich kann auf so eine Bullshit nicht eingehen. Ralak hat geschrieben, Gäste, wie viel sind super, gerne mehr. Ja, habe ich bis gerade auch noch gedacht. Jetzt weiß ich nicht mehr. Die Kommentare sind doch der einzige Content, den ihr hattet die letzte Zeit.
Was? Der Wichser.
Den ich auch noch kürzt oder weglasst, also gern weiter so wie gehabt. Okay. Markus, du hast geschrieben, Phil, du bist so erfrischend. Genau das, was der Podcast mal wieder gebraucht hat. Herzlich gelacht
von so. Dir.
Du darfst gern bleiben oder regelmäßig.
Das ist jetzt schon mein Lieblingskommentar.
Okay.
Digga, wie er sich einfach selber Kommentare schreibt als Markus Schütz.
So. Nee, mein eigener Kommentar ist ein anderer.
Mr. Max hat geschrieben, ein kleines Gedicht. Bitte, Selçuk, komm zurück. Ich warte auf dich, denn du bist für mich all mein Glück. Komm zurück, ruft mein Herz immer zu. Nun erfülle du mein Geschick. Ist der Weg auch weit für dich? Führt er dich und auch mich in die Seligkeit? Darum bitte ich dich heut. Komm zurück. Ich warte auf dich, denn du bist für mich all mein Glück. Komm zurück auf mein... Digga, okay, Alter. Weiter geht's. Und der Kommentar war von der Fan. Ich habe einfach keinen Bock mehr, dann gehen wir weiter. Okay. AW aus Eck schreibt, das, was Rezo mit der CDU gemacht hat, hat Phil mit in dieser Folge mit Chris gemacht. Totale Zerstörung, gerne mehr Content von dem Ösi. So, Brettspiel Nights hat geschrieben, zu Unfinished Business 9 von 10, der Glücksfaktor war ein wenig zu hoch, daher ein Punkt Abzug. Der Rest ist perfekt. Schaut mal gerne alle in mein Review rein. Zum Thema Kommentare gern so lassen. Ich genieße es jedes Mal und das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal und immer ein Highlight. Macht weiter. Ja gut, okay. Du hast recht, Bruder. Patrick H. hat geschrieben, die Folge sollte getauft und gefickt von Dr. Phil heißen. Endlich jemand, der Chris zähmen kann. Ich glaube, ihr habt eure fünften Power Ranger. Daniel wird für immer der Pinke bleiben. Gefunden, bringt Phil rück öfter. Das Gute ist halt, Leute, dass ich halt diese Schneidegewalt habe und die Klickgewalt hier. Und wenn Phil mich einfach weiter abfuckt, falls wir ihn noch öfter mal hier reinholen, dann werde ich Phil einfach so gottlos in einer Toncollage zusammenschneiden vor dieser Folge, dass Phil sowohl in Deutschland brettspiel-szenentechnisch als auch in Österreich gecancelt wird. Weil es wird am Ende wie KI-generiert wirken, dass Phil wirklich was Schlimmes gesagt hat.
Chris, wir können das Spiel bis an die Spitze treiben. Wir können auch einfach anfangen, beide unsere WhatsApp-Chat-Verläufe zu leaken. Dann sind wir beide einfach. Das ist Self-Destruct. Das ist Auge um Auge, Zahn um Zahn. Das irgendwas
in der Hand, sagst du?
Das bringt nichts.
Ja, total. Ja, okay, du hast recht.
Ja,
okay.
Ist so.
Okay, pass auf. Troller hat geschrieben, Troller, Phil, gut, Folge. Ah, guck mal, viel gut Folge, er hat viel gut Folge.
Oh, so eine Kreativität und Intelligenz hätte ich bei unseren Zuschauern und Zuschauerinnen überhaupt gar nicht vermutet. Oder
ohne Scheiß, muss ich mal sagen, Trula hat direkt geschafft, dass das in unserer Folgentitel, glaube ich, wird, falls heute nicht noch was Geistkrankes passiert. Ich bin beim Skifahren dabei, LG Kevin. Okay. Tobias.
Kevin, auch für dich schlechte Nachrichten. Solange nicht dreimal beim normalen alten Zock dabei gewesen ist, auch für dich kein Skifahren angesagt, Kevin, Alter.
Tobias Karl Rissian geschrieben. Kommentar geben wir auf den Sack. Mega langweilig, so wie die schauspielerische Leistung von Conny Dax. Instant Skip Team Kowalski. Warst du das, Phil?
Nein, aber finde ich gut. So ist so, als ob ich es gerochen hätte heute. Hm?
Aber Kowalski besser als Dax? Okay.
Auf jeden Fall viel, viel widerlicher als Conny Dax halt eben.
Also ich glaube, dass der Conny Dax stabilere Bumsleistung hat, aber der Kowalski die bessere
Conny
Dax hat mehr Legenden gebumst. Conny Dax war zur selben Zeit, er hat Mia Magma, also diese Mia Julia, mit der hat er gebumst, der hat Gina Wild gebumst. Das ist jetzt schon zweimal High Class, oder?
Traumfrau, falls ihr es nicht gehört habt, letzte oder vorletzte Folge. So,
die Conny Dax Visitenkarten von Conny Dax unterzeichnet von der Venus halt eben, ne?
So, Sadelf hat geschrieben, Phil klingt
wie... Mach mal ein Boardgame-Digger-Vlog auf der Venus, bitte, das wünsche ich mir.
Machen wir. Sadelf hat
geschrieben,
Phil klingt wie aus der Blechdose mit seinem Sparmikro, aber lustig, wie er Chris Konsequenz durchröstet. Ja, das Sparmikro war erstmal die Übergangslösung, Leute. Also wenn er weitergeben, dann muss er sich auch mal ein schönes...
Das war der letzte Versuch. Schreibt
einfach mal alle Daniel. Daniel, schick Phil endlich mal dein Mikrofon. Ich glaube, Daniels Mikrofon verstaubt eh gerade.
Finde ich gut.
So, Moschomat hat geschrieben, Phil, habe nichts vorbereitet und rattert dann einen 30-Minuten-Rant über Chris runter. Klang abgelesen. Und über den Style anderer würde ich mich mit dem rosa Swallowtail lieber den Mantel des Schweigens breiten. Dem rosa Swallowtail?
Alter, hey, dieses Snowboard ist so, er spricht von meinem Snowboard, das ich mir für Japan gekauft habe, wo halt massiver Powder ist. Und dieses Snowboard ist richtig geil und das Rosa von dem Snowboard ist so schön. Ich hatte noch nie ein schöneres Snowboard als dieses. Es ist ein Gedicht.
Okay, Schnauze jetzt. Uns Uwe hat geschrieben, bezüglich schwierige Themen im Brettspielen. Ich besitze Black Orchestra, das ist mechanisch ein einfaches Pick-up and Deliver. Das Thema, es geht darum, einen guten Plan zu schmieden, um Hitler so schnell wie möglich umzubringen. Man bekommt am Ende einen Score, wie viele Menschenleben man gerettet hat und das wiederum sage ich, was für ein besseres Ziel kann es in einem Spiel geben. Das Spiel hat mich über das Thema gecatcht und dann noch traue ich mich nie, es irgendwem zu zeigen, weil es sich falsch anfühlt. Ja, es ist aber auch einfach kein gutes Spiel, aber ich glaube, das haben wir alle mal besessen, oder?
Jo, ja. Haben wir alle nicht mehr, ne? Bei uns allen, wir haben uns alle drei gekauft, bei allen drei ist ausgezogen. Ey,
das ist ein geisteskrank geiles Thema,
aber
die Idee ist geil, aber es fühlt sich irgendwie nie geil an. So
das Game ist eher, das Game ist zu viel Raterei.
Übelst Arsch, das Game.
Das Problem ist, dass das Game mechanisch einfach ein stumpfes Pick-up-and-Deliver-Game ist, oder? Also, ist alles,
ja, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, ja.
Gab jetzt eine Gamefront-Kampagne für einen zweiten Print, wo es auch noch so Erweiterung und Standalone-Game dazu gab. Wird jetzt auch demnächst sicher bald kommen bei dem, wer ist das, mit dem Vogel, dieses englische Label. Okay. Kein Plan. Auf jeden Fall kommt da was.
Okay, Martin Kirchberg hat geschrieben, Grüße, ich bin für eine Beschränkung der Kommentarrubrik auf Highlights zu aktuellen Folgen. Es fehlt einem halt der Bezug zu was auch immer in Folge 100 besprochen wurde. Der Gast aus dieser Woche schlug mit seiner Thailand-Story ja direkt in die Baggerschaufel-Schublade ein, könnte sich somit als Daniel-Ersatz etablieren, auch wenn es mir das verbale Eindreschen auf Chris zu viel war. Danke, Martin, ich küsse dich.
Oh. Der Brettspiel-Talk. Phil, Digga, Alter.
Der Brettspiel-Talk.
Mach dir nichts raus, halt eben.
Red doch nicht dazwischen, Mann!
Digga, Alter, kann ich mir irgendwas zwischendurch noch kommentieren, ja, Alter?
Das kommentieren,
du Kinder, du mal Idiot, Mann. Nee, wenn ich dir was sagen möchte, Junge.
Was bist du für ein Amateur?
Was bist du für ein Amateur? Ich möchte gerne mal zu einem Kommentar irgendwas sagen zu Martin Kirchberg. Stattdessen redest du einfach weiter.
Ist doch gar nicht fertig, der Kommentar von ihm.
Wieder, Digga, Alter. Das ist da unnochmal, Alter. Nein, halt die Fresse. Könnt ihr, Leute, bitte alle mal in den nächsten Kommentaren und in den nächsten Folgen schreiben, was Chris für eine Fotze ist, Leute.
Na, dann red jetzt auch.
Nee, jetzt will ich auch nicht mehr. Martin, vielen Dank für deine Einsendung, Alter.
Da war doch noch gar nicht fertig.
Ja.
So, der Gast aus dieser Woche, bla bla bla, der Brettspiel-Talk am Ende war tiefgründig und interessant, gerne wieder mehr davon.
Jetzt haben wir heute richtig viel, haben wir viel heute.
Jetzt hast du mehr davon. Jetzt willst du was dazu sagen?
Ja, vielen Dank für deine Einsendung und heute mehr davon dann noch.
Danke. Also bitte einfach Kommentare nicht unterbrechen, Stefan.
So, Tobi, Digga, hat du hast es so vorgelesen, als wäre es einfach, als wäre der Kommentar schon vorbei gewesen und du wärst schon im nächsten. Was von
einem Punktabschluss, einem Satzabschluss, Satzzeichen.
Ja, du liest einfach nur vor. Pause, wie der allerletzte Sonderschüler, Mann, das ist einfach so. Nichts gegen Sonderschüler, no offense. So. Wir sind ja ein inklusiver Podcast, aber grundsätzlich, Digga, Alter.
Bist du jetzt fertig?
Ja, ich warte auf den nächsten Kommentar, gespannt.
Das Versatzende, da war dramatische Pause, keine Ahnung, okay. Tobi hat
geschrieben, ich kann nicht mehr.
Tobi hat geschrieben, muss hier kurz reingrätschen, komme ebenfalls aus dem Osten, wähle links, bin straight edge, setze mich mit Tierleid auseinander, guck mal, du machst schon mehr als Phil, und habe mir schon die eine oder andere Rippe beim Stage-Diven gebrochen. Schön, dass euer Podcast scheinbar eine Menge akkurate Menschen anspricht, zieht durch, ob Selçuk in El Salvador WLAN hat, ist in seiner Zelle.
Bevor du den Jungen lobst, er hat mir auch geschrieben, rate mal, wo er demnächst ist, am Board Game Theory Community Weekend. Also
von wem?
Board Game Theory kennst du. Dieser andere Podcast. Kennst du sicher.
Ey, Tobi, melde dich mal bei mir bei Instagram. Podcast. Digga, ich kenne keinen anderen Podcast.
Aber du bist doch schon mit Julian zusammen.
Hä?
Ja, du bist doch schon mit Julian zusammen.
Ich kann auch eine Dreiecksbeziehung führen mit zwei geilen Straight Edge Boys. So,
Moschot. Machst du so eine Band wie, machst du so eine genau, Band wie Limp Chris,
Chris oder? Dann nochmal die Frage halt eben, wenn du jetzt quasi schon halb in Julian drin steckst und Thorsten steckt halb in dir drin halt eben, gehst du dann nach vorne eher oder dann nach hinten quasi?
Digga, ich vibriere nach vorne, nach hinten wie ein Duracell-Hase, Bruder.
Wenn man schon mal die Gelegenheit hat,
ja, ich nehme die Maße in der Mitte.
Mosch hat geschrieben, wie war denn nochmal dieser Joke? Er sagte, Digga, wenn du in einem Dreier mit deinem, pass auf, wenn du in einem Dreier steckst, mit deinem Vater und deiner Mutter, und er sagt, du steckst 4 Zentimeter in deiner Mutter und dein Vater steckt 4 Zentimeter in dir, bewegst du dich nach vorne, um der Situation zu fliehen, oder bewegst du dich nach hinten, um der Situation zu fliehen?
Das ist die einzige Möglichkeit, ey, auf jeden Fall nach hinten, weil dann ist mein Vater ja der Perverse, weißt du, was ich meine?
Oh Gott, das ist so ein, ich weiß nicht, wo ich die Frage, es war einfach so eklig, egal. Mosch hat geschrieben, Werbung zu lang, holy nerv, weil sich langsam überall rein sneaken und die Werbeblöcke zu lang sind. Spieloffensive passt sehr gut zu euch, aber so einen charakterlosen, ungesunden Chemie-Cocktail anzupreisen ist weird, bezahlen, aber sicher ganz gut dafür. Macht doch Werbung für vegane Produkte, Hundefutter oder Berti. Pass auf, erstens, wir suchen uns ja, du kannst ja auch nicht Werbepartner einfach aussuchen, du musst ja auch mal erstmal... Wir wollen, dass Werbepartner auf dich zukommen. Das zweitens, ey, Holy ist vegan. Und drittens, ich stimme dir aber zu, dass die Werbung zu lang ist, aber es war auch einfach nur unser erster Werbeblock, um mal reinzukommen. Wir werden demnächst immer was Kürzeres aufnehmen, dass wir dann irgendwie ein bisschen besser reinschnibbeln können für zwischendurch mal. Weil jetzt wurden ja alle introduced in Holy. Jetzt haben wir unsere Meinung dazu gesagt in dieser Werbung. Jetzt machen wir demnächst mal so einen, keine Ahnung, so einen 30-sekündigen Up-Rapper mit dem ganzen
Bro, und außerdem, die Kommentar jetzt gerade vorzulesen, hat quasi jetzt genauso lang gedauert wie die Werbe-Einspieler.
Aber die Kommentare sind auch schon mega
gut. Also an der Stelle, Leute, gerne bei Holy bestellen, Leute, 5 Euro auf eure Erstbestellung mit dem Code MPLPRN5
oder MPLPRN für 10% auf euren gesamten Warenkorb. Aber ich muss auch dazu sagen, ey Leute, immer noch. Ja, ich verstehe, dass euch Werbung nerven. Mich nerven manchmal Werbung auch, wenn ich mein Netflix-Spar-Abo habe und so. Aber ich sage das noch einmal, der Podcast kostet in vielen Belangen, uns das hier hochzuladen und. Außerdem, Alter, ihr konsumiert das schon immer kostenlos. Dann, Digga, dann nehmen die doch einfach mal kurz die 30 Sekunden, 60 Sekunden, 90 Sekunden Werbung mit, Alter, und halt die Schnauze. Aber danke für deine Kritik.
Und schreib das nicht mehr in die Kommentare, sonst besprechen wir das jedes Mal wieder. Das ist dann ja deine umgekehrte Philosophie.
Der Dan hat zur letzten Folge noch geschrieben, die Helldivers 2 Kampagne hat mich aufgrund der IP und der Minis gleich gehabt. Dann habe ich mir das Playthrough angesehen und war enttäuscht. Sie haben aus einem hektischen Shooter ein Strategie-Game gebastelt, not my game, und dann weiterhin lieber digital. Ey, da stimme ich dir zu. Das hat mich auch wirklich gar nicht angesprochen. Und der letzte Kommentar, und dann haben wir es geschafft, Leute, war von Pascal Westphal auf Folge 100. Danke. Folge 100, Zeit auch mal fetten Dank zu sagen. 27.01. der Gruppe beigetreten. Insgesamt 120 Folgen gesehen in 83 Tagen. Was wiederum 231,9 Stunden beziehungsweise 2,9 Stunden pro Tag Meeple-Porn bedeutet. Absolut geisteskrank. Fuck auf Brettspiele. Viel Lachen. Sämtliche Restaurants abrennen und geile Absturzgeschichten. Genau mein Humor. Bleibt so, wie ihr seid. Kuss auf die Nuss. Ich habe jetzt schon ein feuchtes Höschen. vor Vorfreude auf die nächsten Folgen. Geil, Pascal, Alter. Ehrenmann.
Bro, es gibt eine ganz schlechte Nachricht für dich, Digga. In dem Tempo bist du quasi in 3 Monaten mit, hast du alles aufgeholt bis auf den neuesten Stand und dann hockst du da jede Woche und dann kannst du anfangen, Bretterwisser nachzuhören.
So sieht's aus. Oder er kann den super toll. Ich bin heute auf einen neuen Podcast gestoßen. Und zwar hatten wir den jungen Mann schon vorher im Gespräch. Wusstet ihr, dass es einen Podcast von Egon Kowalski mit seiner Ex-Freundin Lou Nesbitt gibt?
Nein. Lou Nesbitt, die ist doch auch irgendwie ins Porno-Business geraten, irgendwie als sie gerade irgendwie 18 war.
Genau.
Und ist dann da so missbräuchlich, quasi so niederträchtig irgendwie misshandelt worden und alles drum und dran. Und ist dann quasi, Moment. Und ist doch dann quasi eigentlich aus dem Porno-Business ausgestiegen. Ich meine, es gab darüber mal eine Reportage oder eine Doku oder irgendwie sowas oder so ein Video, wo es gesagt hat. Und dann habe ich es aber nicht gecheckt, dass sie dann später mit Egon Kowalski zusammen ist. Der, sorry, no front Egon, aber in meinen Augen halt eben so der schäbigste Baller-Porno-Darsteller, der unangenehmste wieder.
Als auch optisch.
Einfach, sorry, Egon, Digga, du bist schon der mega nice Dude, Digga, aber du bist halt echt ein ekelhafter Ficker, Alter, so weißt du, was ich meine.
Also jetzt ist eine Ehrenrettung, muss ich, also ich hab den Podcast heute geguckt.
Digga, Meeple-Porn rettet die Ehre von Egon Kowalski und dafür musste einer aus Österreich erstmal kommen, Alter, let's go.
Ist so. Auf jeden Fall gleich mal 3 Folgen so durchgesucht, die sind noch alle nicht lang, die sind alle so bei einer halben Stunde und die labern da halt über alle möglichen Themen. Und es ist halt, also ich meine, der in Unschuld ist, schmeißt den ersten Stein, aber ich glaube, jeder hat schon in seinem Leben von uns hier und von den Leuten im Chat und so weiter genügend Pornografie konsumiert, dass man auch mal über deren Filmchen drüber gestolpert ist. Und es ist schon ganz cool, sie sind auch beide ultra sympathisch, also finde ich zumindest, wie sie so miteinander reden und interagieren und so weiter. Und in seinen Filmen ist er ja schon so ein richtiger Widerling und ekelhafter Kerl und spielt natürlich diesen Wüstling immer ein bisschen zu Frauenverachtend.
Guck mal, schön die Ficksahne in die Futterluke.
Aber ja, in diesem Podcast
ist sehr charmant.
Eigentlich ein normaler Typ. Und Chris, es wird dich sehr freuen. Der schreibt auch wirklich jedem, der ihm schreibt, auf Instagram zu antworten. Also du kannst ihn schon mal auch in den Podcast zum Beispiel einladen. Er ist ja sicher dabei, hat er jetzt genug Podcast-Erfahrung. Und er erzählt die wildesten Stories, was er da für Anfragen und so weiter bekommt. So, also ist krass. Also es lohnt sich wirklich. Ich fand es ganz cool. Also mal so ein Backstage-Blick. Und ja, eigentlich 2 ganz normale Menschen.
So, ist die Frage, ob du danach nochmal danach gezielt nach Lou Nesbitt-Porns quasi gegoogelt hast, um dir dann nochmal einen da auf die zu wählen oder was?
Nee, der hat sich in meinem Gehirn eingebrannt.
Ey, guck mal, da sehen wir mal, dass ihr beiden die Perversen seid von uns dreien, weil ich weiß nicht mal, wer Lou Nesbitt ist.
Du kennst sie vielleicht als Lia Louise. Das war, bevor sie einen Breakdown hatte.
Das ist quasi so ein Ding wie bei Conny Dux. So, wenn jeder sagt so, Conny Dux kenne ich nicht. Hä, Digga, guck mal bei Google Bilder Conny Dux, Digga. Da weißt du, Conny Dux, Legend, Alter, Legend.
Ja, ist so, Alter, ja, Junge, ist so, Alter, Legende. Nee, aber ansonsten, ey Jungs, ich bin richtig froh, dass ihr beide gezockt habt und ich mich jetzt einfach mal zurücklegen kann, weil, ich bin vor allen Dingen gespannt auf Stefans Zockgeschichte. Stefan, willst du mal direkt mal irgendwie hier reinballern? Oder sollen wir mal auf Professional heute so wie in einem richtig geiler Podcast mal irgendwie so ein Brettspiel-Jingle abfeuern? Oder ist euch das zu, komm. Board games talking about board games you can't believe. It's real board game content and a bit pee and poop humor. Guck mal, Leute, da muss erst der Österreicher kommen und unseren dem Podcast, der quasi am Untergehen war, wieder aus dem Tümpel rauszuzogen. So wie bei Eine unendliche Geschichte, wo der Typ versucht hat, den Gaul aus dem Sumpf zu ziehen. So zieht Phil gerade an unseren Zügeln.
Aber, Digga, ich muss jetzt sagen, ich bin ein bisschen überfahren, Digga. Nach einer 20 Minuten Brettspiel-Jingle und dann geht's los, nur weil du nichts quasi zu erzählen oder irgendwie quasi was zu spielen.
Soll ich jetzt sagen, wie oft ich auf Egon Kowalski einen gekloppt habe oder was willst du hören?
Würde mich interessieren.
Nee, Digga, aber ich möchte auch gerne mal kurz die Stelle quasi jetzt mal nutzen, da was zu erzählen und ein bisschen was Sneak zu pieken.
Zu Egon Kowalski.
Und in Bezug auf die vorletzte Folge, die ich mit Chris alleine gemacht habe, wo es dann darum ging, so halt eben, ja, wie ist unsere Befindlichkeit und wie laufen unsere Projekte und was geht ab und was haben wir halt eben alles so für Sorgen und so weiter und so fort. Habe ich mir quasi jetzt was überlegt, so. Wir müssen momentan einfach ein bisschen liquider einfach werden, damit wir unsere ganzen Umsatzsteuervorauszahlungen bezahlen können dieses Jahr. Und ich will mir da keine mega Kopfschmerzen oder so irgendwie was machen. Die Kohle werden wir dann ja einfach wieder bekommen, wenn am Ende des Jahres. Aber ich will dafür auch jetzt quasi niemanden irgendwie anpumpen oder so. Und ich will auch nicht meine komplette Liquidität für die Projekte deswegen jetzt auflösen, weil wir immer noch nach wie vor an Tim's Game weiterarbeiten. Ich hoffe, der Plan ist, dass wir in 3 Monaten dann unseren finalisierten Prototypen dann auf dem nächsten Digger-Wochenende euch vorstellen können mit den allen eingearbeiteten Updates, die wir quasi gebastelt haben, wo wir euer ganzes Feedback der letzten Playsets noch mit reingenommen haben. Und Digger-Wochenende ist quasi ein gutes Stichwort. Ich habe mir jetzt quasi überlegt, okay, was willst du quasi machen? Und was kannst du halt eben jetzt irgendwie machen, um ein bisschen Geld halt eben quasi in Umlauf zu bringen, um mir die Sicherheit einfach Sicherheit zu gewähren, dass ich jetzt irgendwie nicht die nächsten Monate schlaflose Nächte quasi habe. Und deswegen habe ich mich dazu entschlossen, es wird für das Digger-Wochenende oder für alle Digger-Wochenende, es gibt halt eben Leute, insgesamt waren mittlerweile, ich glaube, fast 800 verschiedene Leute auf den Digger-Wochenenden, auf allen Digger-Wochenenden halt eben zusammen. Ich glaube, 700 oder 800, richtig viele Leute. Und einige Leute sind davon ja auch immer jedes Mal da oder regelmäßig auf jeden Fall da. Und habe mir jetzt quasi überlegt, dieses Jahr stehen 2 Digger-Wochenenden, glaube ich, noch an. Nächstes Jahr habe ich quasi schon 4 Termine eingetragen, beziehungsweise mit dem Haus festgemacht. Und hatte jetzt quasi die Idee, die wir jetzt auch schon umgesetzt haben. Ich kann es jetzt im Podcast natürlich jetzt ein bisschen schwierig zeigen, aber ich werde es demnächst auf Twitch mal pre-stream irgendwie ein bisschen zeigen. Ich weiß auch nicht, ob ich es irgendwie jetzt großartig irgendwie posten muss, ob das Interesse halt eben vielleicht dann so groß ist und sich vielleicht nach dem Erscheinen des Podcasts direkt schon ein paar Leute quasi irgendwie bei mir melden. Im Endeffekt möchte ich quasi eine Multipass-Karte für das Digger-Wochenende anbieten. Das ist quasi eine einmalige Zahlung und dann könnt ihr quasi mit dieser Karte, die ihr habt, das ist wie so eine schwarze, edle Plastikkarte mit eurem Namen. Da steht alles quasi drauf. Das passt auf euer Namensschild fürs Digger-Wochenende. Und dann könnt ihr quasi eine einmalige Zahlung, diese Karte quasi erwerben. Und da gibt es auch nur 5 Stück einfach dann von. Und für die nächsten 30 Monate halt eben, also 2,5 Jahre, könnt ihr einfach kostenlos auf jedes Digger-Wochenende halt eben kommen. So. Davon werde ich auf jeden Fall 5 Stück erstellen lassen, einfach. Ich habe dir jetzt noch nicht einen Auftrag gegeben, weil ich natürlich erst die Namen sollen. Die sollen da so eingelasert oder eingraviert oder sowas in diese Karte werden. Das sieht ziemlich halt eben edel aus. Und so ist dann vielleicht die Leute, die eh jedes Mal kommen und eh mir schon immer beim Digger-Wochenende da ordentlich jedes Jahr quasi reinbuttern, wie die wird es dann im Endeffekt, wenn sie wirklich auf alle Digger-Wochenenden kommen, zu einem richtig fetten Rabatt haben. Und mir gibt es quasi einfach die Liquidität, die ich aktuell einfach brauche für meine Steuerangelegenheiten, sodass wir nicht ins Schwimmen geraten und irgendwie an das Geld ran müssen, was wir für unser kommendes Projekt quasi brauchen. Ihr wisst, ich habe gesagt, momentan ist alles ein kleines bisschen stuck. Wir arbeiten weiter daran, aber wir müssen jetzt erstmal warten, wie sich die Lage quasi entwickelt. Alle Weichen sind quasi gestellt. Wir haben bei Gamefound eine Seite quasi gelockt. Alles ist quasi vorbereitet. Wir könnten theoretisch einfach eine Pre-Launch-Page schon launchen und Follower sammeln. Aber die Sache ist immer noch nicht fest, dass wir es bei Gamefound jetzt machen wollen oder bei Kickstarter machen wollen. Vielleicht machen wir es auch einfach wieder so, wie wir es vorher quasi gemacht haben. Und wir scheißen halt eben auf die Amis oder wie auch immer. Aber wir brauchen jetzt noch ein bisschen Zeit, um uns dafür ein bisschen abzuchillen. So. Also und wenn mal ihr
wie der Weltmarkt sich entwickelt auch.
Das
auch
genau. Mit. Wenn ihr also Interesse habt halt eben an so einer Digger-Wochenende Multipasskarte, Leute, dann könnt ihr euch halt eben einfach bei mir melden halt eben. Okay. So, klingt das gut. Dazu. Jetzt können wir auf jeden Fall.
Und besser als auch direkt wieder so irgendwie dann irgendwie eine Spendenkampagne zu launchen.
Oder nee,
so. Digga. So haben die Leute was Handfestes, bekommen was dafür.
Die bekommen, und, Leute bekommen ja. was halt eben dafür.
Und auch noch günstiger, wenn sie es eh kaufen wollten. Also, du verkaufst jetzt kein Produkt, was sie nicht brauchen, sondern du verkaufst denen jetzt quasi ein Produkt, was sie eh in Anspruch nehmen würden und damit sogar noch was sparen. Das ist dann eine Win-Win-Situation für die Leute, die eh immer da sind, ne? Und es sind ja genau. tatsächlich ein paar Leute, die immer da sind.
Die also, immer da sind, Digga. Für die lohnt sich das auf jeden Fall. Und du weißt es ja nicht, wie es ist. Okay, also und das an der Stelle noch, wollte ich noch einfach nur kurz sagen, bevor es losgeht.
Kurzer Einzwinger, der Phil hat gerade noch in den Chat geschrieben, Kowalski Podcast hat übrigens die 2 von der Fritten Ranch. Und ich habe mir gedacht, wie wär's denn, wenn wir die aktuelle Folge lieber nennen, die 3 von der Titten Ranch, Alter. Ich finde das
geil. Bei Fixheft in der Fotoluke finde ich auch ganz geil.
Wie was mit der Fotoluke?
Fixheft in die Fotoluke.
Fixer, okay, ich schreibe das mal auf.
Das ist, Leute, ich.
Stefan, habe ich dein Go
dafür? Ich habe hier ein Veto halt eben. Dieses, keine Ahnung, diese 3 von der Titten-Range meinetwegen, noch wenn es gar nicht anders geht, aber bitte.
Aber nicht Fixheft in die Fotoluke.
Nein, bitte okay. nicht, Leute. Wenn ich hier noch einigermaßen Mitspracherecht habe, dann bitte.
Okay. Ja, dann, Stefan, erzähl mir mal von meiner heiß gespannt drauf, wie du das Game findest, was Phil danach zerfetzen wird. Es wird gleich ein heißer Kampf zwischen euch beiden.
Ja, was soll ich sagen? Ich habe vorgezockt, ich habe Chris ja schon vorgewarnt, ich habe mich letzte Woche Samstag getroffen, Daniel ist auch übrigens dabei gewesen, Daniel lebt noch, Daniel geht's gut.
Und wie
Daniel,
sieht er aus?
Daniel hat 5 bis 10 Kilo zugenommen, weil er nur noch am Schreibtisch sitzt auf der Arbeit, halt eben am Fressen ist, wie so. Aber sieht gesund aus, hat
gut im Futter, sagt man auch.
Seitdem keiner mehr gebarzt, seit dem letzten Zocken und so weiter und so fort, dem geht's auf jeden Fall sehr gut. Und wir haben Civolution gezockt. Und der Daniel hatte das auch vorbereitet. Also er sagte, ja, dann zocken wir Civolution, ich bereite das vor, Digga. Er kam, sah und erklärte, als wäre er nie weg gewesen. Er hat das Ding 100% spitzenmäßig, supergeil, einfach erklärt, es war danach keine Frage mehr offen. Ja, und wir haben Civolution gespielt. Der Phil wird gleich, alles, was ich sage, wird er gleich angreifen, wird draufrotzen halt eben und drauf scheißen und so weiter und so fort. Aber lass mich erst kurz einmal erklären, wie meine Wahrnehmung gewesen ist. Zu Civolution, es ist ein Zivilisationsspiel. Eigentlich von dem Thema, was sie drüber...
Stefan, warte, ich hab Gänsehaut, wie professionell brettspielig das gerade wird. Wirklich, ja. Stefan, du hast uns zurückgebracht.
Korrekt. Vom Thema her ist ein Zivilisationsspiel, aber eigentlich ist es ein bisschen anders, weil sie haben so ein Thema draufgegeben. Jeder ist so ein Student in so einer Simulation und im Endeffekt sitze vor dem Computer und jeder guckt oben durch die große Glasscheibe unten auf diese Welt, ja, auf diesen Computer, wo dieses ganze Zeug, alles, was man jede Taste drückt, wo das dann irgendwie dann da unten dann was geschieht auf dieser Welt. Und jeder hat einfach ein Volk. Und du machst die ganze Zeit durch Würfel einsetzen irgendwelche Aktionen, du wanderst mit denen rum, du baust mit denen was ab, du bringst was ins Lager rein, du wertest andere Aktionen irgendwie auf. Und das Ganze ist so wie so ein kleines, ja, wie so ein kleines Tableau, wie so ein Tableau aufgebaut, sage ich jetzt mal, wo die ganzen Sachen so ein bisschen so wie Knöpfe auch gefühlt so ein bisschen angeordnet sind irgendwie. Du kannst dein Volk verbessern, indem du von 4 oder 5 verschiedenen Faden dir da irgendwelche Karten besorgst. Ich habe mein Volk dann weiterentwickelt. Das hatte Höcker nachher noch am Start und kam dann bei Trockenheit besonders geil noch zum Beispiel klar. Und ganz viele verschiedene Möglichkeiten irgendwie hast du auch da, die Sachen irgendwie zu machen. Und ich muss sagen, wir haben, glaube ich, 3 Stunden oder 3,5 Stunden irgendwie zu viert gezockt, würde ich mal vermuten. Ey, und man war die ganze Zeit so richtig betriebsam. Der Kopf hat gearbeitet, jetzt aber auch irgendwie nicht zu viel. Du wusstest schon, okay, das könnte ich machen, das könnte ich machen. Im Endeffekt willst du alles wieder machen, alles geht nicht. Du musst dann wieder das Beste irgendwie draus machen, was du in dem Moment einfach gerade machen kannst. Es kann manchmal zwischendurch ein bisschen abgefuckt sein, wenn du wirklich ganz beschissen gewürfelt hast, wie bei jedem Dice-Placer, dass du ein paar Ersatzaktionen machen musst, damit du erst wieder die Möglichkeit hast, deine Würfel zu manipulieren. Das kann dir so ein kleines bisschen reinscheißen. Und du bekommst gefühlt an allen Ecken und Enden so ein bisschen Siegpunkte im Laufe des Spiels, wie der Phil das in der letzten Folge halt irgendwie auch schon irgendwie gesagt hat, was irgendwie ganz gut ist. Und egal, was du irgendwie machst, es passiert irgendwie immer was so. auch wenn du keine Punkte bekommst, irgendwas passiert und alles fühlt sich irgendwie die ganze Zeit gut an und du weißt auch die ganze Zeit nicht so, ja, was geht eigentlich ab, was für eine Richtung spiele ich, bringt das überhaupt was ich jetzt irgendwie quasi mache? Ich bin dann auch Letzter geworden bei dem Game, war jetzt dann auch für mich keine Überraschung, aber fand das Game trotzdem nicht scheiße, sondern es hat mir richtig gut gefallen, da so rumzutüfteln, mir Sachen zu überlegen, welche Karte soll ich mir holen, eine Karte lieber holen, bevor jemand anders die halt eben wegschnappt. Macht jetzt auch nichts irgendwie so super brandneues, aber vom Dice-Placing-Mechanismus finde ich ganz cool, alle Aktionen stehen dir auf deinem Tableau zur Auswahl und du musst halt einfach immer zwei Würfel zusammen kombinieren, eine 2 und eine 4, eine 3 und eine 3, eine 6 und eine 5 und so siehst du dann einfach über deine Würfel schon, was hast du überhaupt für Möglichkeiten und kannst dann die Würfel noch drehen. Also ich fand es echt cool, also mir hat es echt Spaß gemacht. Ich finde 85 € ist echt teuer, aber finde ich jetzt viel Geld, nicht teuer, aber vielleicht, aber viel Geld. Ihr bekommt da mal, aber ich war ein bisschen erschrocken, kennt man ja bei Pegasus irgendwie gar nicht, eine richtig fette, durchgedachte, durchkonzipierte Box mit einem Sortiermechanismus für coolen, schnellen Aufbau. Kannst da alles wieder reinpacken. Also die Box ist pickepacke voll. Echt ein nices Ding. Ich bin die ganze Zeit schon überlegen, scheiße, wo kriege ich jetzt quasi eins her? Irgendwie mal irgendjemanden anhauen, irgendwas aus meinem Regal anbieten, um eins quasi zu ertauschen vielleicht oder so. Weil das hat mir echt gut gefallen und ich hätte schon wieder Bock drauf, das zu zocken. Und der Vorteil bei dem Game, Phil, auch wenn du viele Aktionen hast, auch wie du schon gesagt hast, Digga, das Game ist so eingängig, das ist so ein Spiel, das hast du einmal gespielt, obwohl es eigentlich ein Expertending ist und du kannst danach wirklich jedem erklären und es bleibt auch in deinem Kopf drin, einfach aufgrund der Einfachheit. Es hat jetzt nicht super viele kleinteilige, zwibbelige Regeln oder überhaupt gar nicht. Du hast halt nur viele Aktionen, da musst du halt einfach mal kurz erklären, wobei, wenn du da smarte Leute hast, beim Erklären, die gucken sich drauf, erschließen sich schon viel selber und so weiter. Mir ging es dann teilweise so, Daniel, komm, jetzt red da mal ein bisschen schneller, das ist mir schon klar, was diese Aktion kann halt eben. erklär schon mal die nächste. Wirklich cooles Ding, hat mir echt Fetz gemacht, war echt ein spielerischen Highlight. Ich hätte so keine Ahnung, wo ich jetzt mehr Punkte mitmachen könnte, was du halt bemängelt hast, auch so, ne, so fuck off, auf einmal war ich wieder zurückgefallen. Aber beim nächsten Mal würde ich mir einfach wieder irgendwas anderes basteln und hätte da wiederum Spaß und dann würde ich am Ende dabei gucken, was dabei rauskommt. So, ja.
Der Phil, du darfst was sagen.
Also im Prinzip ich kann deine Ansicht voll und ganz nachvollziehen. Ich habe auch gesagt, das Spiel macht nichts falsch. Gell? Ich finde den Würfelmechanismus finde ich sehr witzig. Ist mal was anderes. Ich glaube, viele, die gerne komplexe Heavy Euros spielen, wird der Dice Placer ein bisschen abfacken, weil die Möglichkeit, die Würfel jetzt großartig zu manipulieren, endend wollend sind und teuer sind. Und du halt einfach nicht das machen kannst, was du gerne machen würdest. Thematisch, so wie du es mir jetzt erklärt hast, macht es natürlich auch wesentlich mehr Sinn, weil eigentlich spielst du ja quasi einen Gott und hast so über dein Völkchen da unten irgendwie so die Obhut. Und
ich finde, das hatte schon so ein bisschen dieses
Time-Stories-Ding.
Jeder guckt gemeinsam auf so ein Ding runter und jeder drückt seine Tasten. So. Es hatte so, ja, so ein bisschen dieses Black-and-White-Feeling so. Oder wie hieß es noch früher, dieses Computerspiel so? Und dieses, ja.
So, das Einzige, mein einziger Kritikpunkt wäre, schau, es ist nicht meine Art von Spiel. Ich spiele sowas gerne mal mit. Ich würde mir sowas wahrscheinlich nie kaufen. Mein Kritikpunkt ist, was haben die gewählten Mechaniken mit dem Thema zu tun? Also transportieren die Mechaniken das Thema auf irgendeine Art und Weise? Was hat ein Dice Placer mit technologischer Entwicklung zu tun? Es bringt ja eigentlich nur ein Glückselement rein. So, das finde ich nicht so ganz stimmig. Mechaniken sollen ja auch irgendwo Metaphern für ein Thema sein. Und die Mechaniken, die gewählt wurden, transportieren für mich das Thema des Spiels nicht mit.
Bro, jetzt laberst du aber scheiße, Digga. Jetzt denkst du ja wirklich halt eben, du bist jetzt komplett abgehoben wegen deiner ganzen Wargames, Digga, Alter. Was, erklär mir da so, ohne Scheiß, Digga, Alter. Eine Mechanik muss doch nicht unbedingt das Thema tragen. Ist natürlich nett, wenn das irgendwie alles so zusammengeschmiert wird, aber wenn ich mir jetzt mal irgendein anderes Game nehme, Alter, ob ich jetzt da Würfel oder Aktionsscheiben einsetze, trotzdem, also Was haben wir zusammen also, gezockt? Wie heißt nochmal diese Vanuatu beispielsweise halt eben so? Ist ja auch mega Hype gewesen. Mhm. Da setzt du oben deine Scheibchen ein und nach Mehrheiten werden die dann nachher abgehandelt und das ist dann alles total widerlich. Aber der Mechanismus trägt doch auch nichts bei dem Game dazu so. Weißt du, was ich meine?
Ja, aber das ist ja, also ist ja der Maßstab, den du in ein Spiel setzt. So. Es ist vor gar nicht allzu langer Zeit, ist ein ganz cooles Video erschienen. Ich kann das vielleicht irgendwo mal in vielleicht haue ich das noch in den Chat rein. Das heißt Mechanisms as Metaphors, das sich eben genau mit dieser Thematik befasst, ob Mechanismen Metaphern sind für das Thema, was sie transportieren sollen. Also, es kann ja auch sein, dass vielen ist das wahrscheinlich komplett wurscht und die Mechanik muss halt einfach nur ballern. So, mein Zugang ist schon, dass ich es ultra nice finde, wenn die Mechanik das Thema auch irgendwie transportiert und nicht nur, dass er auf zwei parallelen Schienen oder so läuft.
Bestes Beispiel das Unfinished Business, Digga, ne? Investieren, eine Karte von deiner, also von deiner Hand kommt das Investment, Schwarzmarkt, den Schwarzmarkt was nehmen, angreifen, halt eben der andere verteidigt sich, das wird mit Karten hin und her geschossen, es wird quasi geclashed, danach wechselt was, danach darfst du dir noch was hinter deinen Safe reintun, die Aktionskarten alle thematisch, die Aktionen zu dem, was auf dem Bild dann quasi zu sehen ist. Also ich muss schon sagen, Phil hat doch nicht so viel Scheiße gelabert, ich muss schon sagen, es gibt aber nur wenig Spiele, die da in diese Kerbe reinhauen und da muss man schon sagen, Unfinished Business, bei uns im Shop, geiles Ding, Leute.
Ist so. Also ich weiß nicht, wie ernst du es jetzt gemeint hast, aber ich würde sagen, es ist ein perfektes Beispiel. Ja, aber
Beispiel, oder? Das ist doch ein sehr gutes Beispiel dafür, dass der Mechanismus einfach das Spiel halt eben trägt. Oder
das Thema trägt, ja. Ist natürlich, das, was du in dem Spiel machst, ist mechanisch eine Metapher für das, was du dir in deiner Fantasie oder vorstellst oder was in dem Thema halt passiert. Also, das wäre. Verstehen wir uns, oder?
Für dich wäre es jetzt aber, wenn der Dice Placer nicht dabei wäre, du könntest jede Runde frei aussuchen, welche Aktion du auf dem Ding quasi drückst, sozusagen, oder du hättest nur 5 Finger und darfst pro Runde nur 5 Aktionen ausmachen, weil du auf der Tastatur dann bei Civolution nur 5 Aktionen in deinem Tableau aussuchen kannst, und das wäre dann thematischer dann für dich, dann, oder?
Ja, müsste man schauen. Also ich finde so, das Thema ist recht schwierig mechanisch umzusetzen, sodass das nicht aufgesetzt wirkt, oder?
Naja, aber Digga, das hast du bei jedem Zivilisationsspiel irgendwie, das ist schwierig, da irgendwie einen Mechanismus zu finden, der das Spiel trägt, Digga. Aber ich finde, es war auf jeden Fall ein geiles Game. Du sagst, mach nichts falsch. Ich werde es mir sicher irgendwann mal irgendwo auf einem Gebrauchtmarkt, werde ich es mir vielleicht mal ziehen oder vielleicht mal tauschen. Wenn es einer von euch zu Hause hat, der gar keinen Bock mehr drauf hat und hat irgendwie ein Interesse an irgendwas hier aus meinem Regal, kann sich gerne bei mir melden, Digga. Das wäre so ein Ding, was bei mir noch einzieht.
Ich will es doch mal spätestens auf dem alten Zock mal spielen. Also egal, wer es dahin mitbringt.
Bin dabei, Digga.
Inga kann es bringen. Inga kann es bringen, die jetzt zu Hause. Wir haben es mit Inga gespielt, Dominik und ich.
Okay. Hat es Dominik auch so gefallen?
Hey, kann mal jemand in den Chat schreiben, wie der Sound jetzt ist?
Ey, also was heißt Kemenate? Bezüglich des Sounds. Hier hören wir dich vernünftig und das ist am Ende auch wichtig für die Podcast-Aufnahme.
Okay. Perfekt.
Aber hat Dominik den
gefallen? Ich bemühe mich.
Dominik hat es natürlich nicht gefallen. Dominik hat einfach wieder Phil dann einfach nach der Nase geredet und die fanden es bestimmt beide gleich scheiße, Digga. So Ding wird es gewesen sein.
Okay. Ich fand es nicht scheiße. Es ist okay. Es macht nichts falsch. Okay. Aber es ist jetzt auch keine Offenbarung für mich. Gell? Also ich glaube, die meinen Spielgeschmack kennen, können das auch ganz gut einordnen.
Okay. Was hast du gezockt, Phil? Hast du wieder nur irgendwelche dummen Counterschubser gespielt oder hast du was Cooles gezockt?
Ich habe voll viel gezockt. Also wir haben ja bei uns jetzt so einen Brettspielverein in der Gegend und da bin ich mindestens 2 Abende die Woche. Also zocktechnisch geht gerade ganz, ganz viel voran.
Coole Leute oder so Brettspielstinker?
So wie der Thomas, der war auch schon beim Alpenzock. Bianca kommt jetzt mit, alles coole Leute, richtig coole Leute. Also
coole Stinker.
So ein Stinker wie ich halt.
Yeah.
Ich habe viel gezockt. Ich habe mir gerade überlegt, über was ich alles erzählen will. Ich fange vielleicht mal an. Ich habe Pax Illuminaten gespielt. Sagt euch das was?
Nee, ich bin von Pax Renaissance heute noch traumatisiert.
Traumatisiert. Ja, ist halt ein Spiel, das halt auch zur Pax-Familie gehört, ist Ende letzten Jahres erschienen. Vielleicht für die Leute, also ich glaube, die meisten von euch oder jeder von euch oder die meisten aus der Community haben schon mal mit Pax Pamir Kontakt gehabt. Also wissen so ungefähr, um was bei einem Pax-Spiel geht. Ist ja eigentlich eine Spielfamilie, wo es mittlerweile, was weiß ich, wie viele Titel drinnen gibt. Und im Prinzip, was sind die Charakteristika? Du hast halt immer einen Markt, wo du dir Karten quasi holen kannst. Du hast halt manchmal ein sehr abstraktes
Spiel. Es ist okay, wenn du Hitchis frisst, aber dann, wenn du sie aus der Tüte rausziehst, dann mach die Tüte ein bisschen weiter weg vom Mikrofon. Und nicht direkt die Tüte ans Mikrofon und man hört die richtig ASMR rascheln, Alter. Aber jetzt hier weiter, Phil.
Blaue Drachenzungen. Okay. Wow.
Genau. Du hast den Markt, du hast oft mal eine relativ abstrakte Karte. Nicht jedes Pax-Spiel hat jetzt so ein Spielbrett, wie man es klassisch kennt, wo drauf sich was abspielt, wie es zum Beispiel bei Pax Pamir ist, wo du diese Tischdecke hast, wo du diese Blöcke drauf herumschiebst und deine Stämme einsetzt. Jedes Pax-Spiel bildet auf eine gewisse Art und Weise ein Tableau. Und viele der Spielfiguren, die du brauchst, um das zu tun, was du in dem Spiel tun möchtest, gehören dir nicht selbst, sondern jeder kann darauf Einfluss nehmen. Oder ist mal nachvollziehbar. Wenn ihr euch alle ein bisschen so an Pax Pami erinnert, dann macht das alles, glaube ich, Sinn. Pax Illuminaten jetzt ist, ich sag mal, vom Komplexitätsgrad ein bisschen unterhalb von Pax Pamir, also ist wesentlich einfacher, ist mir zumindest so vorgekommen und wesentlich einfacher als Pax Renaissance. Worum geht's? Wir sind im 18. Jahrhundert in Bayern und das habe ich auch nicht gewusst, Bayern war damals anscheinend so ein Zentrum der Illuminatenbewegung. Jetzt denken wir wahrscheinlich alle, oh, Illuminaten, das sind irgendwelche so komische Schwurbler oder so. Stimmt nicht. Illuminaten waren eigentlich Anhänger der Aufklärung, der in Englisch Enlightenment und dann Erleuchtung und Illuminaten. Dann kann man sich das so ein bisschen zusammenreimen. Das heißt, es waren Leute, die sehr fortschrittlich und für die Zeit damals sehr liberal gedacht haben. Das war natürlich den Herrschern damals nicht so gerecht, die natürlich sich um ihre Privilegien gesorgt haben, sei das jetzt irgendwie der Adel oder die Kirche. Und deswegen konnten diese Illuminaten quasi nur im Untergrund agieren. Und du bist so ein Chef-Illuminat quasi, der jetzt verschiedene Persönlichkeiten für seine Sache, für seine Loge mehr oder weniger anwerben möchte. Was du in der Mitte hast, ist so ein Raster aus Karten, das ist je nach Spieleranzahl hat das so ein bestimmtes Muster. Jetzt ist deine Aufgabe mal zuerst mal zu schauen, okay, wer verbirgt sich darunter? Das heißt, du kannst mit einer Aktion so scouten, so ein bisschen gucken, was ist dort. Und wenn da jetzt eine Persönlichkeit ist, die du ganz praktisch findest, dann kannst du die quasi umdrehen und so breitet sich das Spielfeld Zug um Zug aus. Also am Anfang ist so alles verdeckt, du weißt noch nicht, wo was irgendwie so ist. Und im Spielverlauf quasi hast du so ein Spielbrett, das aus Karten besteht, das sich immer weiter aufdeckt. Das ist das Ziel des Spiels, ist es, dass du, es gibt so Plotkarten, das sind einfach nur bestimmte Muster, die du auf dieser Kartenauslage abdecken musst mit deinem Einfluss. Zu den zwei öffentlichen hast du noch ein privates, auf das nur du selber hinarbeitest. Und du versuchst halt dann mit verschiedenen Aktionen dich so in Position zu bringen, dass du derjenige bist, der dann quasi sein zweites Ziel triggern kann und so das Spiel gewinnt. Und dann kannst du halt verschiedene Aktionen machen. Du kannst eben scouten, du kannst dich auf der Map herumbewegen, du kannst Einfluss einsetzen, du kannst andere verdrängen, du kannst Karten herumschieben. Und so ist halt so ein ständiges Hin und Her, wer es schafft, sich am besten zu positionieren, um die Siegbedingung in seinem Zug zu triggern. Was jetzt komplett anders ist zu allen anderen Pax-Spielen ist, es gibt kein Geld in diesem Spiel. Es hat dafür einen irrsinnig hohen Ressourcenmanagement-Anteil. Von jedem dieser Persönlichkeiten, die du aufdeckst und die du beeinflussen willst, da sind eher manche so in der Künstlerriege, manche gehören eher so dem Klerus zu, gibt's sechs verschiedene Ressourcen und die versuchst du halt natürlich so ein bisschen so Geheimnisse von denen zu bekommen, die du nachher wieder eintauschen kannst, um woanders Einfluss zu nehmen. Das heißt, du bist ständig so am Checken, so, okay, ich brauche diese Ressource, um das zu machen, wo kriege ich die her? Ja, ist einfach, ja, Ressourcenmanagement, wer das mag, der wird dieses Spiel sehr, sehr gerne mögen. Dieses Tableau-Building, was du im normalen Packspiel hast, ist mehr oder weniger aufgelöst. Du kannst zwar während deinem Zug Karten in deinem Tableau spielen, um bestimmte Aktionen zu triggern, bestimmte Aktionen zu verstärken, Zusatzaktionen zu machen, kannst halt nicht beliebig viel machen. Ich glaube, du kannst zwei oder drei Hauptaktionen machen, plus dann noch halt Bonusaktionen. Aber dieses Tableau wird halt nach deinem Zug komplett abgeräumt und ist erstmal weg. Die Karten werden einfach abgeworfen. Dann ziehst du Karten nach, die sind aber gratis. Bist natürlich immer ein bisschen eingeschränkt, welche Karten kannst du ziehen, manche musst du ziehen. Ist ein sehr untypisches Packspiel. Ich fand es richtig, richtig gut, aber ist extrem Analyse-Paralyse gefährdet. Also dafür, dass es so simpel ist, sitzt du dann schon so gut zweieinhalb Stunden dran, obwohl du nur zwei Siegbedingungen erfüllen musst, weil du halt einfach nur am Rumrechnen musst, okay, ich will diese Aktion machen, ich brauche diese Ressource, dann spiele ich die Karte und so weiter, ist sehr vertrackt, obwohl es von den Aktionsmöglichkeiten super easy ist. Es gibt 5, 6 Aktionsmöglichkeiten, 2 Special Actions, also du hast das, Spiel hat man schnell heraus. Zugängliches Packs, sehr untypisches Packspiel für, sage ich mal, die Pax-Familie, aber finde ich eine coole Interpretation und das Thema finde ich ganz interessant. So, da sind ganz viele Persönlichkeiten drinnen, die man noch kennt, so wie ein Mozart oder ein Herder oder ein Goethe und so weiter, wo ich auch gar nicht gewusst habe, dass die so Berührungspunkte zu den Illuminaten und so weiter hatten. Artwork, mega cool. Kartenmaterial ist halt von Iron Games. Die sind ja auch in der Euro-Schiene sehr gut dabei, das heißt, Material und Artwork ist auch sehr gut. Fand ich mal cool, also interessant gewesen. Also wer Pax Pamir mag, soll sich das mal anschauen. Ist ganz cool gemacht. Das hat auch ein neueres, oder? Ende 24. Das war okay. So ein Kickstarter, da kommt noch ein zweites, das waren 2 Spiele in dem einen Kickstarter, den anderen haben sie nicht, die haben es nicht zeitgleich fertig bekommen.
Ja, klingt auf jeden Fall mal gar nicht so spannend.
Genau, Dominik schreibt es eben im Chat. Also du kannst doch dort viele Kettenzüge machen. Machst du dies, kannst du das machen. Kettenzüge, Ressourcenmanagement würde ich auch so einordnen.
Entschuldigung, Stefan. Das Thema holt mich wieder leider gar nicht ab, halt eben. Du hast es sehr gut erklärt, aber ich habe wieder gar nichts quasi gefühlt. Ich kann euch dafür von einem kleinen Arschspiel berichten, beziehungsweise ich kann euch quasi gerne davor warnen. Und zwar habe ich einen, ich glaube, der Hype-Titel letzten Jahres, dieses Jahr, Shogun no Katana quasi gespielt. Sagt ihr das was, Will?
Inga findet das, glaube ich, ganz geil. Habe ich schon mal gehört, aber ich habe keinen Plan, was man macht.
Ich habe es auf dem Alpenstock gespielt.
Du hast auf dem Alpenstock gespielt, okay.
Ich habe mir fast blind gekauft, weil das Material so geil aussah mit den Double-Layered Schmiedeplänen und so. Aber ja, erzähl du mal.
Okay, im Endeffekt, ihr habt ein Board, es ist ein Worker-Placer, ihr habt so Schmiedemeister und die Schmiedemeister könnt ihr entweder an euer Tableau setzen, ihr habt so ein Tableau, da könnt ihr so viereckige Teils drauf rumherschieben, das sind sozusagen Schwerter und auf denen sind dann verschiedene Ressourcen abgebildet, zum Beispiel in einer Reihe, 2 Holz, 2x Eisen und dann müsst ihr euch mit euren Workern auf dem Tableau, auf dem Spielfeld Eisen und Holz quasi holen, das legt ihr dann auf euer Schmiedetableau und dann löst ihr mit euren Schmiedeworkern eure Schwerter auf eurem Schmiedetableau aus und dann gebt ihr Ressourcen aus und dann wird es eine Stufe weitergeschoben sozusagen. Der ganze Mechanik-Clou ist einfach, wenn ihr einen Schmiedemeister an euer Schmiedetableau setzt und den setzt ihr neben eine Spalte oder neben eine Zeile, dann schmiedet er alle Schwerter in der Zeile oder der schmiedet alle Schwerter in der Spalte, in dem ihr einsetzt. Jetzt gibt es dann 4 verschiedene Ressourcen. Es gibt Farbe, Knochen, Eisen und Holz. Und ihr müsst dann in dem Moment, wenn ihr ein Schwert aktiviert, das ausgeben, was gerade erforderlich ist. Und dann rutscht das quasi weiter auf das nächste Ding, was in der Reihe des Schwertes angegeben ist. Zum Beispiel wieder weiter auf Holz oder dann auf Eisen. Und dann müsst ihr aufpassen, dass die Schwerter sich nicht gegenseitig blockieren auf eurem Schmiedetableau. Also der Clou ist, am besten habt ihr super viele Schwerter auf eurem Tableau und ihr habt jedes Mal genug Ressourcen, dass wenn ihr den irgendwo einsetzt, dass alle Schwerter geschoben werden, keins behindert sich. Über den Spielplan könnt ihr dann bestimmte Schmiederessourcen noch aufwerten, dann wird das Klötzchen ausgetauscht, dann kommt ein Plastikklötzchen rein, dann seht ihr, geil, das ist jetzt dann mehr Punkte wert. Und wenn das Schwert dann irgendwann mal fertig ist, könnt ihr das in eure Ausstellungshalle geben und dann gibt's dafür entsprechend Punkte. Jeder hat noch so seinen Meister-Katana. Das kannst du dann losschicken, nachdem du einige Schwerter gecraftet hast, weil jedes Mal, wenn du Schwert in deine Ausstellungshalle tust, nachdem es fertig gecraftet ist, nimmst du 2 dieser Ressourcen, kopierst du sozusagen, legst sie auf dein Meisterschwert und wenn es von jeder Ressource eine hat, dann kannst du anfangen, es loszuschmieden, dann kannst du es versuchen, Big zu machen. Digga, ich habe keine Ahnung, wie das Spiel getimed ist. Keiner von uns hat sein Meisterschwert fertig. Ich habe meins noch nicht mal losgeschickt, einfach so, sondern habe andere Sachen irgendwie die ganze Zeit irgendwie geschmiedet. Und es war einfach ein, auch obwohl die Spielrunde cool war, Digga, das Game war so lahmarschig. Also vom Spielspaß her einfach so, das ist, boah, Digga, das ist richtig, das war richtig, richtig Krampf. Und wenn ich dann wieder denke, Digga, das ist das Game, was so viele Leute hypen und dies, das, heilige Scheiße, dann denke ich mir manchmal, okay, ist schon gut, dass du nicht mehr so tief in diesem Brettspielbubble drinsteckst, dass du dir alle Rotz kaufst, weil ohne Scheiß, Digga, du kannst ja auch, wenn, kannst ja gar keine mehr vertrauen, Junge, wenn einer Shogun no Katana unbedenklich quasi empfiehlt, Digga, den kannst du direkt schon nicht mehr vertrauen. Nie mehr.
Ja. Ich habe das ja irgendwie auf dem Alpenzock gezockt, weil ich, ich war ja kurz auf was mit zu kaufen immer. Und dann hatte irgendwann Inga gesagt, ich bringe das vorher mal mit, dann kannst du mal zocken. Und dann haben wir es dann irgendwann abends gezockt und ich war auch einfach sehr, sehr, sehr ernüchtert. Also ich fand es geil mit diesen Schmiedeplänen und dem Double Layout und das Material und so die Prämisse, aber Bruder, im Endeffekt Arsch-Euro-Game wie jedes zweite andere. Braucht man nicht. Weg damit.
Schlechter als Durchschnitt.
Ist so.
Ja, kann ich nichts dazu sagen. Nie gezockt, aber auch kein Interesse, das zu ändern.
Nee, brauchst du auch nicht, Digga. Zock lieber noch mal eine Runde Pax Pamir oder was du da immer zockst.
Phil, hast du schon mal Pax Transhumanity gespielt?
Ich bereite es gerade vor für einen Alpenzock. Dominik möchte es unbedingt ballern, ich möchte es auch unbedingt ballern, aber soll halt auch nochmal so heavy sein in Richtung Pax Renaissance.
Du hast das schon gezockt, Chris, oder was? Pax Humanity, oder was?
Hab's besessen sogar.
Transhumanity. Transhumanity. Ist halt Sci-Fi-Thema. Natürlich hat Chris das gezockt.
Ja, aber war derselbe Pax-Scheiß wie jeder andere, also braucht man nicht.
Ja, aber du sagst doch immer, Pax Pame findest du geil. Und möchtest du unbedingt wieder zocken.
Ja, also ja.
Aber dann sag doch nicht Pax Pame ist selber scheiß wie alle anderen Pax-Games.
Mann, Digga, ich will einfach, Digga, das ist der Podcast. Tu mal deinen Teller weiter weg vom Mikrofon, du scheiß Opfer, Digga, Alter. Wegen meiner Tüte kommt er mir hier eben, weißt du, obwohl ich nur gerne meine saure Drachenzunge wollte. Jetzt, was bist du da am Fressen überhaupt, Digga? Was ist das?
Königsberger Klopse.
Digga, 21.30 Uhr sitzt er im Podcast. Kannst du nicht noch eine halbe Stunde warten, Digga? Musst du jetzt die Königsberger Klopse ran? Wie disrespectest du bitte deine Zuhörer hier, Digga, einfach
wenn
so?
Wenn du mit deiner Drachenzunge kommst, oder du jeden Abend um 21 Uhr irgendwelche Zucker-Cravings bekommst, kann ich auch meine Königsberger Klopse essen. Phil, rette uns und erzähl was von irgendeinem langweiligen Brettspiel.
Mach gespielt. Mal lieber, koch noch mal lieber Königsberger Klopse für mich. Ich hab schon mega lange nicht mehr. Lass demnächst, wenn wir uns treffen, noch mal wieder Königsberger machen.
So, Ruhe jetzt. Phil muss das erzählen.
Ja, ich hab noch Cuba Libre gezockt. Ein Coin-Game. Ihr habt alle schon mal, glaube ich, ein Coin-Game selber gezockt und wisst es vielleicht nicht. Ihr habt alle schon mal Root gespielt, oder?
Ich habe sogar schon, ich habe sogar schon Fire in the Lake gespielt.
Oh. Mhm. Cool, geil. Auf jeden Fall, ja, also wer Root gespielt hat, weiß auch, was ein Coin-Game ist, weil es einfach extrem viele Gemeinsamkeiten hat. Coin steht ja nicht für Münze, sondern einfach eigentlich für Counter-Insurgency. Das heißt, du hast halt irgendeine Fraktion, die gegen den Status Quo aufbegehren möchte und dann hast du noch eine oder zwei Fraktionen, die den Status Quo gerne behalten möchten, die quasi die Counter-Insurgency-Fraktionen sind. Bei Cuba Libre reisen wir 50er Jahre Kuba. Es geht um den Aufstand von Fidel Castro gegen das damalige Regime und gibt dann, also du hast da mal die Regierung als Counter-Insurgency-Gruppe und die July 26-Fraktion als Aufständische. Da gibt es noch eine gemäßigtere Fraktion an Aufständischen. Und dann, das wusste ich auch nicht, anscheinend war Kuba zur Zeit der Prohibition einer der Hauptumschlagplätze für Alkohol und andere illegale Sachen, um die nach Amerika zu bringen. Das hat sich dann beibehalten und anscheinend haben sich auf Kuba dann auch noch sehr stark mafiöse Strukturen gegründet. Und es gibt dann noch als vierte Fraktion das sogenannte Syndikat und die wollen halt einfach Kohle durch Casinos machen. brauchen dazu aber so ein bisschen den Start, um den, dass die ein bisschen so geschützt werden, drücken dann natürlich immer wieder ein bisschen Kohle ab. Und das heißt, du hast wie in den meisten Coins jeweils zwei Fraktionen, die halt irgendwie so zusammenarbeiten, aber gleichzeitig arbeitet natürlich auch jeder wieder an seinen eigenen Siegbedingungen. Siegbedingungen sind meistens, entweder geht es darum, eine bestimmte Anzahl an Gebiete bzw. Bevölkerung zu kontrollieren, indem du in manchen Gebieten einfach die Mehrheiten hast. Für andere geht es wieder darum, dass du die Bevölkerung auf deiner Seite hast, gar nicht mal so sehr, dass du die Gebiete kontrollierst, sondern dass die Leute einfach dich dort unterstützen. Dann gibt es verschiedene Levels, die von aktiver Opposition bis aktiver Unterstützung laufen. Aktive Unterstützung gut für die Regierung, aktive Opposition gut für die Revolutionäre. Und die Syndikate wiederum, die wollen nur Casinos öffnen und massiv Kohle schöpfen. Sonst ist wie bei jedem Coin, jede Runde deckst du eine Karte auf. Oben hast du die Zugreihenfolge eingeblendet, also welche Fraktion jetzt als erste sich eine Aktion auswählen darf. Dann gibt's wieder diesen Baum quasi, wo du entlang gehst. Wenn die erste Fraktion die Aktion wählen darf, muss die zweite diese und jene Fraktion wählen. Und die anderen zwei schauen halt dann meistens durch die Finger. Aber dafür die Fraktionen, die gehandelt haben, müssen dann eine Runde aussetzen und die anderen Fraktionen sind quasi am Zug. Also da ist nichts Neues. Was ich ganz cool fand an dem Spiel ist, das ist halt so, Christus Feinde League gespielt, das ist halt, dauert ewig. Du bist halt locker mal 5-6 Stunden verräumt. Bei Cuba Libre hast du eine extrem kleine Map. Ich glaube, es gibt nur 6 oder 7 Provinzen und 3 Städte, das war's eigentlich. Dann gibt es noch so 3 Economic Centers. Das heißt, der Platz ist sehr begrenzt, es ist sehr überschaubar und du hast eine sehr geringe Anzahl an Spielsteinen, die du einsetzen kannst. Von den Regeln her ist es auch super easy, ist halt so Standard, jede Fraktion hat halt so ihre 4 Hauptaktionen plus 2 oder 3 Bonusaktionen, die sie unter bestimmten Umständen machen kann. Und dann geht es eigentlich so wie bei Root, wie man es kennt, darum, sein Ziel zu pushen, den anderen möglichst wieder reinzuscheißen, dass die ihr Ziel nicht machen können. Du bist halt ständig so hin und her, okay, mache ich jetzt was für mich oder scheiße ich jetzt dem anderen halt voll rein, dass der mit seiner Spielweise nicht vorankommt und nicht näher an seine Siegbedingungen kommt. Das ist halt so ein ständiges Dilemma. Es ist ein extrem geiler Tabletalk, dass du halt sagst, hey, du musst dort was machen, siehst du das eh, du kannst so ein bisschen den Puppenspieler spielen und die anderen so beeinflussen, dass du nicht die Drecksarbeit machen musst. Für 4 Spieler, sage ich mal, wahrscheinlich das einsteigerfreundlichste Coinspiel und wer mal was Ähnliches wie Root spielen mag, aber mit einem realpolitischen Hintergrund oder einem historischen Hintergrund, dem kann ich das nur wärmstens ans Herz legen. Ist echt ein smoothes Game, man merkt aber nicht, dass das...
sieht schon arsch aus, ich gucke gerade beim Board Game, sehr ehrlich, oder?
Es ist ultra alt, ich glaube, First Print kam 2012. Wenn du dir jetzt neuere Coin Games anschaust, was dir wahrscheinlich gefallen würde, wäre Red Dust Rebellion. Das spielt auch in der Zukunft am Mars. Also schau dir das mal an, das ist halt so vom Artwork und vom Material riesen. Und Red Dust Rebellion.
Hast du das? Oder kannst du das in Altstock besorgen?
Ich habe das zu Hause, ich habe das schon gespielt, ist heavier als Fire in the Lake. Aber nehme ich mit.
Bringst du es mit?
Was du da wieder alles zocken willst, Digga, das ist ja
ich unglaublich. Ich hab 2 Spiele gesagt, du Pisser.
Sorry.
Also, weil der gute Pasuton Tose, das im Chat gefragt ist, was sind die Parallelen zu Root? Also, so wie bei Root hast du halt mehrere asymmetrische Fraktionen, die alle ihre eigenen Siegbedingungen haben. Das, was Root ein bisschen anders macht, ist, dass auch jede Fraktion quasi sich ja anders spielt. Jede Fraktion macht in der Morgendämmerung, in der Tagphase und in der Abendphase unterschiedliche Dinge. Bei einem Coin macht auch jede Fraktion unterschiedliche Dinge, aber eigentlich im selben Tempo. Wenn du dran bist, dann kannst du entweder eine Special Action machen, das ist die mächtigste Aktion, dann kannst du quasi aus deinem Aktionsmenü dir die geilsten Sachen raussuchen oder du machst eine Limited Operation, was nur eine Operation in einem Gebiet ist oder halt eine Operation ohne Special Activity oder du benutzt das Event. Das Event wäre quasi so, wie wenn du eine Karte bei Root spielst. Also wenn du Root spielst, gespielt hast und mal ein Coin spielst, dann wirst du sehen, dass der Cole Worley, der ja eigentlich eher auch in der Wargame-Bubble zu Hause ist, sich da an sehr vielen Ideen bedient hat, um Root zu schaffen. Also wer Root mag, der wird auch ein Coin-Spiel mögen. Und ein Coin das ist auch...
These, Bruder.
Also 100%. Also wenn jetzt
aber
jemand...
Das Problem ist aber nicht nur...
Das Problem ist das Thema halt auch. Root ist halt ja, cute mit seinen kleinen Viechern und so weiter. Root glaub, auch geiles Spiel.
Materialtechnischen Overall-Optik, Digga, ist Root einfach so sehr zugänglich von der ganzen Art und Aufmachung. Und diese Wargames, Bruder, die sehen halt wirklich dry aus
Junge, wie Arsch. Das ist Bullshit, hey. Also... Was hast du in Root? Du hast das Einzige, was halt cute ist in Root, sind halt die kleinen Meeple in Waschbär und Eidechsen und sonstiger Form. Bei Coinspielen hast du halt statt so einem Eidechsen-Meeple hast du halt einfach einen Oktagon-Zylinder. Come on, es sind beides irgendwelche Holzfiguren. Gut, das Map-Design, das, was der Kyle Farren da für Leader Games macht, ist halt schon geil. Ich mag den sein Arzt dann auch. Gell? Alte Coinspiele sind hässlich, sind zweckmäßig, aber hässlich. Und sonst hast du auch bei Root ja nur eigentlich irgendwelche Papptoken. Das ist dasselbe wie bei Coin, hast du auch Papptoken. Also das ist jetzt nicht so weit entfernt. Artwork ist natürlich ein Stück cuter, aber es ist nicht meilenweit davon entfernt. Und gerade die neueren, ein Vijayanagara, ein Red Dust Rebellion, und jetzt kommen ja wieder ein Haufen Games raus, die sind halt, die haben sich auch extrem weiterentwickelt. Du kannst jetzt nicht ein Spiel von 2012 mit Root von, keine Ahnung, wann das rausgekommen ist, später halt, 2018, kein Plan, muss mal jemand nachschauen, vergleichen. Also es ist ein Vorurteil, es ist ein klassisches Vorurteil. Jetzt wirst du das über das Spiel, über was ich als nächstes gern reden würde, wirst du genau dasselbe sagen und ich werde dich genauso wieder widerlegen.
Ist das mit Battle of the Bulge kommen oder was?
Jo.
Boah, Junge, Alter, Stefan, ich weiß nicht, was wir uns heute hier angelacht haben, Bruder.
Warte, ja,
was ist Stefan, gib mal bitte bei Google oder bei Boardgame League Battle of the Bulge ein und guck dir mal kurz an, worüber er jetzt reden möchte.
Ja. Du musst 1944 davor reingeben. Aber...
Ja, erzähl.
Was hast du dir angetan?
Du vergisst halt, dass wir unsere
Hörer... Und noch eure Hörer hören endlich mal was anderes als denselben Mainstream-Scheiß, über den ihr nur labert.
240 Folgen lang verblödet. So, die sind jetzt einfach genauso dumm und stumpf wie wir. Und jetzt kommst du denn hier, Alter, mit einer richtigen Schulstunde, Alter, und machst dir richtig Theoriekram. Die sind halt nicht gewohnt. Du musst mal wieder ein bisschen Pipi-Kaka dazwischen erzählen.
Ja, es sieht halt einfach aus wie eine Landkarte, ob wir es halt so. Es sieht einfach aus wie eine Landkarte und da habt ihr halt eben ein paar Marker da irgendwie drauf. Aber ich möchte an der Stelle vielleicht mal auf eine der coolsten Erfindungen eigentlich oder eine der coolsten Ideen überhaupt, die ein Spieleverlag oder hat. Nee, nicht mal das. Aber ich habe mir ja Gleichgewicht des Schreckens geholt und Battle of the Bulge 1944 ist ja auch im deutschen Vertrieb zumindest bei UGG, Udo Grebe Game Design. Und ich finde, das ist so eine mega geile Idee, dass du quasi dort diese Print 200 Runs halt eben hast. Es ist so eine coole Idee. Die Print 200 Runs bei Udo Grebe ist halt einfach so, wenn ihr ein Spiel nicht verfügbar ist, weil es ausverkauft ist, könnt ihr es quasi dort einfach vorbestellen. Ihr müsst das auch dann nicht bezahlen, sondern ihr sichert dann zu, dass ihr davon eins haben möchtet. Und wenn dann 200 Leute das Ding vorbestellt haben, dann wird das produziert. Eure Karte wird auch nur dann belastet, wenn das wirklich 200 Bestellungen zusammengekommen sind. Und dann bekommt ihr euer Game. So, da hat man es halt eben so ein bisschen selber in der Hand, so wenn ein Spiel ausverkauft ist, ey, gibt es da genug Nachfrage, dann let's quasi go. Und leider muss man dann immer so ein bisschen länger manchmal auch warten, wo man dazu sagen muss, er macht es halt eben entsprechend alles dann nur in diesen kleinen Auflagen. Auf der anderen Seite bleibt bei ihm jetzt auch nicht irgendwie groß irgendwie Zeug über, er bleibt auf irgendwelchen Beständen sitzen, und verkalkuliert sich nicht irgendwie, indem er denkt, oh, Battle of the Bulge 1944, ja, der Phil findet es mega geil, der hat es ja schon vorbestellt, dann werden es bestimmt im Nachhinein auch 100 Leute oder 500 Leute Battle of the Bulge kaufen, dann ist es halt eben niemand, aber dann haben zumindest 200 Leute Bock auf Battle of the Bulge gehabt und du bist einer davon irgendwie gehabt. Aber ich finde dieses System von diesem Print 200, ich finde es so geil. Oder Print 500, was er da irgendwie
aber macht. Aber das ist ja, das macht der GMT Games, man macht das ja selber mit P500, dann machen die ja schon ewig. Also ihre ganze seit Jahren. Ja, aber
es
Jahren
ist nicht bekannt, weil es ist nicht so populär, dieses System, Digga. Also ich kenne niemanden anders, der das macht, außer die, so, weißt du?
Ja, ja, aber es ist ja eigentlich ultra smart, oder? Du schaust mal, hey, ist da überhaupt ein Basisverlangen da dafür, dass ich jetzt da Geld irgendwie so hinein investiere. Und im Prinzip, es ist ja für den Kunden überhaupt kein Problem. Hey, du kannst mal dein Interesse bekunden und du kannst ja jederzeit wieder aussteigen. Die kündigen ja auch immer an, okay, hey Leute, in 2 Wochen wird eure Kreditkarte belastet. Wer jetzt noch raus will, soll rausgehen. Macht ja halt natürlich niemand. Weil die Preise von diesen Vorbestellern, wenn du dir jetzt bei GMT Games anschaust, die Preise von Vorbestellungen über P500 sind teilweise 40 bis 50 Dollar günstiger als der Verkaufspreis.
Das lohnt sich richtig, Alter. Das lohnt sich richtig.
Jetzt lohnt sich's wieder richtig, früher nicht. Ich habe einmal so ein P500 mitgemacht mit Zoll und Liefergebühr, wenn es geht halt nach Kilo. Ist genauso toll, wie wenn ich warten würde, bis Uwe das importiert und ich es mir bei UGG hole. Aber GMT macht, weil das Problem war, dass GMT in China produziert, dass die Spiele nach Amerika schickt, also einmal Zoll nach Amerika zahlt und dann von Amerika zu Uwe nach Deutschland. Ja, weil die keinen extra
Hub hier irgendwie in Europa haben, ne? Das ist alles immer von Amerika. Deswegen, Leute, aber wenn jetzt bei Uwe euch zieht, sind die Sachen ja auch im Regelfall alle auf Deutsch lokalisiert sogar auch, ne? Oder viele der Sachen sind auch lokalisiert, ja, bei Udo auf Deutsch. Muss man auch mal dazu sagen. So
Spaces
und so weiter und so fort. Ist vielleicht einer der populärsten Titel.
Ich glaube, ich habe auch einmal so ein P200er Run mitgemacht damals bei Labyrinth, bei dem Reprint. Mhm.
So, sorry, ich wollte dich aber gar nicht unterbrechen, sondern fiel mir jetzt gerade nur ein.
Nee, passt ja. Alles gut. Ich habe noch gar nicht begonnen, du hast mich ja noch gar nicht unterbrochen. Ich kann schon noch was, oder magst du was zum Spiel sagen, Stefan? Dann können wir uns abwechseln. Nee, alles gut,
Digga, ich habe nur noch so ein ganz kleines Arschgame gezockt, Digga, Silver and Gold oder so hieß es, glaube ich.
Okay, dann hau ich mal raus und dann sagst du noch was zum Arschgame und dann sage ich auch noch was zum kleinen Arschgame.
Okay.
Und dann, glaube ich, passt für heute, oder?
Ja.
Jo. Ich habe in letzter Zeit sehr oft 1944 Battle of the Bulge gespielt. Das ist, glaube ich, ein Genre, mit dem die wenigsten der Zuhörer bis jetzt Berührungspunkte gehabt haben. Und zwar ist das, gehört es zu dem Hex-and-Counter-Genre, was man klassisch als Wargame bezeichnet. Also du hast, so wie du sagst, eine Landkarte, dort ist ein Hexfelder drüber gelegt und dann hast du halt deine Einheiten und die schiebst du halt über die Landkarte und versuchst, gewisse Ziele zu erreichen. Jetzt habe ich mir da ein paar Gedanken dazu gemacht und ihr beide und wahrscheinlich auch viele in der Community haben alle schon mal ein Hex-Encounter-Wargame gespielt, feiern es extrem und wissen es aber nicht, dass es eigentlich in seiner Essenz ein Hex-Encounter-Wargame ist. Und ihr habt es mehrmals im Podcast schon abgefeiert.
Too Many Bones?
Nee. Das ist eins von Chris' Lieblingsspielen. 100%. War Chest ist in seiner Essenz ein Hex-Encounter-Wargame, das extrem, extrem gestreamlined ist und das einfach das sehr abstrakt gehalten ist und das einfach durch sein Material und Artwork ein bisschen aufgefettet ist. Aber wenn du dir das, was du mechanisch machst, anschaust, ist es eigentlich ein Hex-Encounter-Wargame. Zu 100%. Also wer War Chest schon mal gezockt hat, hat auch mal ein Hex-Encounter-Wargame gespielt. Der Unterschied zu klassischen Hex-Encounter-Wargames ist, dass sie eben nicht abstrakt sind und dass es zumeist um verschiedene Schlachten im Weltgeschehen geht. Von Mittelalter über napoleonische Kriege, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, Vietnam, you name it, bis verschiedene Szenarien, die auch in der Zukunft liegen. Die Geschichte dahinter ist, dass diese Art von Spiel eigentlich aus dem Militär kommt und als Simulation gedient hat, um bestimmte Szenarien nachzuspielen. Das heißt, die ersten Hex Encounter Wargames waren extrem komplex, weil du natürlich Terrain-Effekte abbilden möchtest.
Stefan, ist das heute für dich auch so wie ein Podcast effektiv hören?
Also ja, ich fühle mich gerade heute nicht wie ein Podcast, aber ich finde es spannend.
Ist voll geil, ohne Scheiß, Phil muss öfter kommen, weil dann haben wir nicht zu arbeiten. Ich mache einfach an, du moderierst an, dann lassen wir Phil labern. Erzähl weiter, Phil.
Ja, die eigentlich extrem komplex sind, auch was ihren Umfang betrifft, verschiedene Bewegungsregeln und vor allen Dingen, wie der Kampf abgehandelt wird. Ist jetzt nicht so wie bei War Chest, okay, ich lege eine Münze drauf, der macht den Damage und wenn der andere das irgendwie nicht verteidigen kann, ist der halt weg. Dort ist es so, dass du halt alle möglichen Faktoren zusammenziehst, woher kam der Angriff, kam der über eine Brücke, geht der im Wald, keine Ahnung was. Dass du dann so deine Ratio ausrechnest, wie ist das jetzt das Verhältnis von Angriffstruppen zu Verteidigungstruppen, dann suchst du dir in so einem Combat Resolution Table die richtige Spalte aus und dann würfelst du noch, weil das Schlachtenglück muss ja auch abgebildet sein und dann kannst du schauen, okay, habe jetzt ich als Angreifer mehr Verluste oder der Gegner. Das Spiel wiederum ist ultra gestreamlined. Also ich traue mich sogar so weit zu gehen, dass wenn irgendjemandem mal War Chest zu langweilig sein sollte oder irgendjemand mal ein bisschen so in diese Hex-Encounter-Geschichte reinschnuppern will, dass das mit Abstand das aktuell beste Spiel ist, um das zu tun. Die Regeln extrem gestreamlined, was Bewegungsregeln anbelangt, was Gelände anbelangt, Battle Resolution anbelangt. Das Spiel hast du in 5 Minuten erklärt und jeder kann das richtig, richtig sauber losspielen. Thematisch ist natürlich wieder Heavy, Battle of the Bulge ist zu Deutsch eigentlich die Ardennenoffensive 1944, Dezember, quasi der letzte Strohhalm, an den sich Hitler Deutschland irgendwie so geklammert hat. Und die Nazis haben zu der Zeit in den Ardennen die Alliierten auf komplett falschen Fuß erwischt und wollten da eine schnelle Offensive bis Antwerpen durchziehen, weil das für die Alliierten der wichtigste Hafen war, um Nachschub anzuliefern. Das heißt, du hast am Anfang vom Spiel eine deutsche Armee, die extrem motiviert ist und die einfach in der Überzahl ist und die Alliierten sind in der Unterzahl, sind komplett desorganisiert und müssen irgendwie versuchen, diesen deutschen Ansturm standzuhalten. Die bekommen schon im Laufe der Zeit immer mehr Verstärkung. Aber um was es eigentlich geht, ist, weil das Gelände so schwierig war, konnten sich die Deutschen mit ihren Panzern natürlich nur auf den Straßen fortbewegen. Das heißt, als Alliierter ist deine Aufgabe, Knotenpunkte, Brücken, Ortschaften zu halten, nach Möglichkeit für den Deutschen die Wege eng zu machen, dass der nicht einfach durchmarschiert. Und dann, wenn du das schaffst, so bis zur Mitte vom Spiel, es geht 10 Runden, geht das, dann hast du auch Chancen, den wieder zurückzudringen. Und das ist eine sehr spannende Dynamik, wir haben das jetzt 4-mal gespielt und natürlich, je besser du das Spiel kennenlernst, desto besser kannst du halt Gelände ausnutzen. Du kannst jetzt, okay, du weißt jetzt, okay, mit meinen Panzern komme ich jetzt schnell mal nach vorne, wenn ich diese und jene Gegebenheit geschaffen habe. Es ist halt, ja, mich hat es halt total auch an War Chest erinnert, wenn du halt deine Einheiten gut kennst und gut spielen kannst, dann kannst du das halt extrem gut ausnutzen und bei dem hast du halt noch mehr Faktoren dabei wie, okay, Gelände, da ist ein Fluss, da ist eine Brücke. Du hast ja auch ähnliche Einheiten. Bei War Chest hast du Fußsoldaten, quasi Infanterie, du hast Kavallerie, was halt in dem Spiel die Panzer wären, du hast Bogenschützen, was in dem Spiel quasi Artillerie wäre und so weiter. Also es ist extrem ähnlich. Und wie du das einsetzt im Zusammenspiel, hat für mich so dasselbe Spielgefühl erzeugt.
Digga, das eine ist ein Backbuilder.
Ja, verstehe ich. Deswegen meine ich ja, in seiner Essenz, War Chest hat natürlich noch viel drauf. Du hast halt erstens einmal das Unit-Drafting. Das kann ja komplett sein, dass du halt komplett ohne Kavallerie in die Schlacht ziehst. Ja, das passierte nicht. Dadurch, dass es ein historisches Spiel ist, Battle of the Bulge, hast du natürlich bestimmte Aktionen, bestimmte Einheiten vorgegeben. Also da hast du nie die, nie diese Varianz drinnen natürlich, wie beim Einheiten-Drafting von Warchest. Und ja, so wie du sagst, das ist ein Backbuilder, aber zum Beispiel, es gibt bei diesen Hexencounter Wargames welche, die haben eine sogenannte Chitpull-Mechanik. Das heißt, da wird auch über das Ziehen eines Chips aus einem Bag bestimmt, welche Einheit sich jetzt fortbewegen kann. Was im Prinzip ja so ist wie bei Warchest. Dann ziehst du auch den Chip aus einem Beutel.
Also Ähnlichkeiten sind auf jeden Fall da, ne?
Es sind extrem. Und das überrascht mich auch nicht. Dieser David Thompson, der hat ja früher nur Wargames designt. Der hat zum Beispiel hat einen Haufen Solo-Games designt, diese Valiant Defense Series von Dan Versen Games, wo dein Warfighter her ist, von dem Verlag, Chris, wo du hinten da die Box stehen hast. Und der hat ja Undaunted gemacht, auch eigentlich ein Wargame, was halt auch mit Eurogame-Elementen versetzt ist. Also es wundert mich nicht, dass sich Warchest so wargamey anfühlt.
Aber Digga, warum, aber halt, wenn du auf diese Games noch verstehst, Digga, warum hast du dann halt noch nie Combat Commander gezockt?
Ja, gute Frage. Aber jetzt ist gerade Combat Commander Vietnam angekündigt worden und da bin ich schon ultra heiß drauf. Also das werde ich mir ziemlich sicher ziehen.
Ich hab's ja hier, Bruder, wenn du es lernst, ich bring's
mit. Das ist Europe, ja, du wolltest es mir eh schon verkaufen. Mach mir einen guten Preis und können wir sicher ins Geschäft kommen.
Ja, aber dann musst du mir trotzdem einmal erklären, damit wir einmal eine Runde zocken.
Verkauf's lieber erst, Chris. Verkauf's lieber erst und lass es dann erklären.
Phil, du wärst auch so ein Typ, der sagen würde, ich verkaufe jetzt alle meine Boardgames und ich zocke jetzt nur noch Advanced Squad Leader.
Ich? Boah, ich habe mich mit Advanced Squad Leader noch nie befasst, aber steht auf meiner Liste.
Ich habe nur gehört, dass entweder spielt man Brettspiele oder man spielt Advanced Squad Leader, so wie Warhammer. Das ist so ein Hobby im Genre.
Ja, definitiv. Da gibt es auch
Ringordner mit Regeln.
Unlimitierte Maps und Erweiterungen. Also ich würde schon gerne mal sowas spielen. Aber als nächstes werde ich mir die Standard Combat Series von Multiman Publishing reinziehen. Die soll auch ziemlich heiß sein.
Was hast du dich ein bisschen mit dem neuen Star Wars Game beschäftigt, Phil? Was kannst du mir dazu sagen? Weil ich habe erst gedacht, das ist quasi ein Ableger wie Memoir 44, bloß mit Star Wars. Aber du sagst,
ja, man kann das, ne? So. Für die Leute, die es nicht wissen, es kommt, ich glaube, Battle of Hoth. Du weißt, wie man diesen Planeten ausspricht. Hoth.
Hoth ist richtig, ja,
Hoth. Ist dieser Eisplanet, oder? Aus dem zweiten Teil.
Genau.
Und Days of Wonder, was mich komplett verwundert, hat sich da jetzt die IP geschnappt und die bringen jetzt oft in diesem Setting ein Spiel raus, was sich von GMTs Command and Colors Mechanik bedient. Oder eigentlich ein Spiel in dieser Serie ist, nur halt nicht bei GMT, sondern bei Days of Wonder. Ich kann leider zur Command & Color Serie noch nichts sagen, weil ich auch kein Spiel aus der Serie gespielt habe. Ich weiß nur, dass sie extrem, extrem beliebt ist und das glaube ich auch zu Recht, was ich bis jetzt drüber gelesen habe. Das Star Wars Thema ist halt natürlich, also es ist auch kommt ja auch mit Minis, du hast so AT-ATs und keine Ahnung was, es schaut schon ultra nice aus.
Ahnung. Wie gesagt, aber ich hätte ehrlich gedacht, ich habe halt nur Wargame gesehen, ich habe die Hex-Map gesehen, ich habe Star Wars gesehen und habe Days of Wonder gesehen und die Memoir 44-Geschichten waren ja von Days of Wonder, deswegen habe ich erst gesagt, das ist so ein Card-Driven-Game, weißt du, so Card-Driven, aber ich habe keine Ahnung. Kommt Ende Sommer raus, glaube ich.
Ja. Bei Asmodee bringt das noch, glaube ich.
Doch, sie ist ZWU hat geschrieben, Battle of Horse ist 100% Memoir. Ja. Dann ist es doch. Deswegen auch Days of Wonder, weil die haben ja diese Memoir 44. Dann ist es einfach Memoir 44 mit Star Wars.
Aber ist Memoir 44 nicht auch ein Command & Colors Game nur aufgeblasen? Ich weiß,
du hast drei Lanes und du hast verschiedene Karten. Du ziehst immer Karten von einem Deck und manche Karten beziehen sich nur auf die linke Lane, manche Karten beziehen sich nur auf die rechte Lane, manche Karten beziehen sich auf die mittlere Lane und dann gibt es auch Karten, die beziehen sich auf alle Lanes oder solche Sachen. Und dementsprechend, was für eine Karte du spielst, kannst du dann zum Beispiel sagen, was weiß ich, zum Beispiel, die eine Karte sagt, darfst auf der rechten Lane darfst du bis zu drei Truppen bewegen und eine Truppe darf dann noch feuern und dann musst du Würfel werfen, solche Sachen. Also
ich kann es jetzt nicht sagen. Ich habe weder Memoir 44 noch ein Spiel aus der Command & Colors Serie gespielt. Ich könnte mich bis zu irgendeiner nächsten Folge,
Command & Colors einlesen. Es muss Memoir 44 sein, weil Command & Colors wäre für Days of Wonder 100% zu unzugänglich. Und Memoir 44 kannst du auch von den Regeln als Familienspiel spielen.
Ja. Wie gesagt, Weder noch gespielt kann ich jetzt, müsste ich jetzt nur mutmaßen, das möchte niemand. Ja. Aber auf jeden Fall, Hex Encounter ist ein geiles Genre. Also ich war überrascht, es hat voll Fetz gemacht, es war extrem spannend, es episch, es war Geschrei am Tisch, ständiges Hin und Her. Wer sich von dem Thema nicht abschrecken lässt, 1944 Battle of the Bulge, kann ich wärmstens nur empfehlen. Ist richtig, also
so
bester Einstieg in das Genre.
Bei mir irgendwie aus dem Computerspielbereich, Ultra, was weiß ich, 2000er oder so.
Sicher, safe.
Da gab's irgendwie so viele so Sachen. Das ist, irgendwie ist das so ein Genre, ich weiß, das ist heute, glaube ich, nicht mehr so mega vertreten oder so, oder was? Also
im Brettspiel ist das
Gaming irgendwie, also im, ja, Computerspielbereich, Digga. Keine Ahnung, Alter. Aber Panzergeneral und solche Sachen, ja. Ich muss auf jeden Fall nachher mal gucken, was da noch für YouTube-Videos gibt, alle Dinge, da klingelt doch
irgendwie. Oh, Panzergeneral auf der PlayStation 1, richtig geil.
Habe ich auch noch gezockt. Kleine Empfehlung, quasi noch am Ende. Leute, ich sag für heute packen wir es, oder? Würde ich sagen.
Ja, auf jeden Fall. Ja, eure Arschgänse interessieren keinen mehr. Phil hat unsere Hörer schon zum Schlafen gebracht mit seinem Wargame-Scheiß.
Ich muss kochen und Chris muss
kacken. Leute, ohne Scheiß, jetzt hört's mal auf. Dieses ganze Wargame-Gebashing ist so ein Bullshit. Im Endeffekt,
pass auf, das Ding ist halt, es gibt halt Leute, die gucken
Victoria Pater. Lass mich ausreden, Mann. Lass mich ausreden, Mann.
Jetzt kommt der mir so, ist mein Podcast. Halt die Fresse, Junge.
Reiß dich zusammen. Du weißt, es geht schlechter für dich,
als für mich. Schreib deiner Freundin sofort und schick ihr ein paar Screenshots, dann bist du gefickt, dann kannst du heute auf dem Boden schlafen.
Schlaf ich sowieso. Das ist was mich persönlich ein bisschen abfuckt, so dass das zwei getrennte Hobbys sein sollen. Erstens einmal, es gibt mittlerweile so viele Hybrid-Games, ganz viele Euro-Games bedienen sich mittlerweile bei Wargame-Mechaniken und ganz viele Wargames bedienen sich mittlerweile mit Euro-Game-Mechaniken. Diese Differenzierung ist mittlerweile meiner Ansicht nach eine rein thematische Differenzierung. Du hast halt Spiele mit eher einem, ich finde ja den Namen Wargame schon ultra beschissen. Können wir es nicht, also wenn du es Konfliktsimulation nennst, dann ist es ja ein viel breiteres Feld, weil in dem Fall ist auch ein Blood Rage eine Konfliktsimulation, halt eine fantasievolle. Ist auch ein Konflikt. Was schaust du jetzt so doof?
Ich habe Kopfschmerzen.
Dieses Wargamer gegen Eurogamer, und dann, das kann man so scherzhalber schon mal machen, aber
Digga, eigentlich. Digga, du fühlst dich doch selber als was Besseres, weil du denkst, du bist die Brettspielelite.
Null!
Weil du so schubst, Null. So Counterschubser spielst. Null. Du sagst immer, ihr immer mit euren Family Games, ihr immer mit euren
Kack-Euros,
ihr immer. Du sagst immer, ihr immer
und hebst dich auf den Thron, Alter. Weil man sich auf den Arm
nimmt. Lack drin, das muss gehen.
Es ist kompletter Bullshit. So, könnte ich jetzt spaßhalber auf alle Eurogamer haten, dass das einfach nur irgendwelche Mathe-Nerds sind, die keine Ahnung, was mache ich, aber nicht, weil es Blödsinn ist. Ja. Das ist genauso wie, weißt du, es sind doch alles Brettspiele. Und so dieser Hate zwischen diesen zwei Fraktionen, ich persönlich finde ihn komplett unnötig und dumm. Und was noch viel schlimmer ist, beide Fraktionen oder Vertreter beider Fraktionen lassen sich aufgrund dieses Vorurteils extrem geile Spiele entgehen. Also es ist wirklich, gerade was ich in den letzten 4, 5, 6 Jahren im Wargame-Bereich unter Anführungszeichen getan hat, da sind Spiele dabei, die machen auch Leuten Spaß, meiner Ansicht nach, die auch gerne Midweight oder Heavy Eurogames spielen.
Vor allen Dingen,
weil es einfach viel mehr
in die Hybrid-Richtung geht. Das zweite Mal ist er jetzt quasi hier im Podcast so, weißt du, und jetzt will er schon die ganze Brettspielwelt quasi unter sich vereinen, Alter. Demnächst geht euch Pam und Micha hier jede Woche auf den Sack. Haben wir die Brettspiel gerade hier auch noch am Start sitzen?
Warum machst du nicht einen Podcast mit Victoria Pater zusammen? Ihr passt doch auf, was euren Spielgeschmack
angeht. Victoria Pater, ohne Scheiß ist der Typ mit dem. Ohne Scheiß, hast du schon mal geguckt, was der eigentlich für geile Bandshirts eigentlich immer anhat.
Digga, ich feiere den Typen absolut, Bruder. Der hat mich gelobt für mein Extreme Nerd Terror T-Shirt.
Ja, ich lobe ihn auch für sein krass T-Shirt und für sein Wolf Brigade T-Shirt. Der Typ hat einfach Musikgeschmack und Ahnung.
Der hat Balls.
Und der zockt auch 18XX.
Ja, aber der will nicht mit uns verkehren, weil wir dem zu pipi-kackerig sind.
Ja, das ist komisch, Digga.
Bei uns aus dem Verein fahren voll viele auf die Victoria Pater Supporter-Wochenenden. Vielleicht zecke ich mich da mal rein.
Ja, machen wir.
Den Kopf. Ich weiß, er kommt bei uns nie vorbei. Er ist aber Victoria Pater, ist er auf dem Supporter-Wochenende. Okay, wir haben, wir haben auf jeden Fall genug gemacht hier. Jetzt heute genug Bühne gegeben für diesen Schwachsinn hier heute.
Ich muss mich erstmal erholen von diesem langweiligen Monolog, den er jetzt gerade
nach hat. Heilige Scheiße, Alter, diese Wargame-Scheiße, Alter, meine Güte, Alter.
Ihr seid solche Hinterwäldler, es ist unglaublich. So borniert. Wie kann man nur so borniert durchs Leben gehen? Es ist so traurig.
Du musst borniert für unsere westdeutschen Hörer erklären.
Borniert ist so mit Scheuklappen quasi.
Okay,
was dazu gehört? Das sind Scheuklappen.
Ich habe früher auch nur Army-Trash-Sachen gezockt und jetzt bin ich auch eher so auf Eurogame, aber jetzt nochmal wieder neues
Game. Ja, das bist du so degeneriert, so. Alter.
Dein Spielgeschmack ein Stück weit degeneriert. Weißt du? Ich habe ja schon aus dem, du hast mich voll, aber ich habe mir gleichgewichtige Schreckens ja schon geholt, Digga. Und dann können wir mal
testen. Das ist ein geiles Spiel.
Dann können wir mal testen. Okay, Leute, dann vielen Dank.
Auf Material, jeden Fall. Artwork, scheiße, aber geil. Sorry.
Ja, vielen Dank fürs Einschalten, Leute. Und das war's. Phil, Schnauze halten. Chris, ich wünsche dir auch einen schönen Abend, Digga. Erhol dich gut halt eben von dem ganzen Wargame-Gelaber heute. Vielen Dank, Leute, fürs Einschalten. Und ja, bis zum nächsten Mal, Leute. Und geht auf www.mpln.de, meldet euch fürs Digga-Wochenende, einen alten Zock. Kommt gerne vorbei. Bis dann, Leute. Kuss, ciao.